da ist Kubik und Fessler wieder praktisch live, aber aus der ziemlich leeren Grabenhalle. Das letzte Stadtgespräch ist schon fast 5 Monate her. Und es findet in einem Monat das nächste statt. Es ist Kubik und Fessler, aber leider ohne Kubik. An dieser Stelle gute Besserung zu der Julia Hai.
Wir vermissen sie.
Genau, sie liegt leider krank im Bett. Darum ist es heute nur mit Fessler und wieder mit Seiten, die uns hier unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Wir haben gedacht, wir probieren etwas Neues aus, gewissermaßen so als Überbrückung zwischen den zwei Stadtgesprächen, die jetzt doch recht lang auseinander liegen. Wir wehren uns ein bisschen gegen den Begriff Podcast, aber wahrscheinlich ist es ein Podcast. Das ist nicht der Lieblingsbegriff von mir und der Julia. Wir haben uns überlegt, dass ja immer alle Gäste eigentlich viel, viel zu kurz kommen. Es sind immer vier Leute auf dieser Bühne. Und ja, meistens kommen die Gäste ein bisschen zu kurz. Und darum haben wir gedacht, laden wir uns einfach mal einen Gast hier in die Halle ein. Und heute ist es der Bobby Moore. Der ist also Kubik und Fessler, leider ohne Kubik. Wir sind auf Sendung.
Hallo miteinander.
Gut, ich muss ja sagen, die Runde, die wir hier hatten, auf der Bühne, war eine meiner Lieblingsrunden, weil ich sie einfach sehr, sehr gut zusammen gemischelt gefunden. Wie hast du sie in Erinnerung? Ist jetzt doch auch schon ein bisschen länger her? Hast du irgendwie viele Reaktionen darauf bekommen?
Ja, ich habe heute mehr Reaktionen darauf bekommen. Und Christine Bold hat mir sogar noch persönliche Briefe geschickt mit 2 Olma-Einladungen und persönlich Schreiben dazu.
Sehr gut. Was hat sie geschrieben?
Ja, irgendwie, dass ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber einfach so ganz nett und dass sie sich gefreut hat, mich kennengelernt. Und eben, ich habe ja irgendwie erzählt, man kommt nie gratis oder nicht mehr gratis ein Billett für die Olma über. Und dann hat sie mir so 2 Tickets geschickt. Aber erst dann. Ich habe es nicht benutzt, ich habe es der Mutter geschenkt, aber nicht Freude gehabt.
Sehr gut. Ich würde gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber vor, ich glaube, 1 oder 2 Wochen, bevor das Stadtgespräch stattgefunden hat, habe ich in der Halle gearbeitet, hier an der Bar. Und dann bist du irgendwann um 3 oder 4 relativ betrunken in die Grabenhalle gestolpert und bist an die Bar gekommen, mit Leuten reden. Und ich glaube, du hast dort wie nicht gecheckt, dass wer ich bin und dass ich die Talkshow wird moderieren zusammen mit der Julia. Und bist dann an der Bar gestanden und hast mit jemandem von der Grabenhalle, glaube ich, geredet und hast so ein bisschen gefunden, in deinem Rausch rein, die Show, ich mache da alles kaputt und die haben gar keine Ahnung, wer sich so eingeladen hat und so.
Haben die dir erzählt oder einfach
nein, hast du einem anderen erzählt, okay. Aber ich bin daneben gestanden und habe gedacht, du weißt gar nicht,
wie das
ich da daneben stehe. Und dann habe ich gedacht, scheisse, wie wird das echt und wie benimmst du dich oder benimmst du dich eben nicht auf dieser Bühne. Aber doch bist du am Schluss relativ brav gewesen.
Ja, ich bin ja dann auch nüchtern gekommen und habe nicht, wie mir so genommen hat, Mut angetrunken. Und ja, das ist ja eh etwas äußerst Schelte, das du erlebt hast, weil ich seit 15 Jahren suche ja eigentlich null mehr, nicht mehr, oder? Und aber jetzt, so letztes Jahr schon 2, 3 Mal. Mhm. Und dann habe ich auch gerade so halt richtig, gell, mit Wodka und aber ich habe es im Griff, ist cool. Nachher habe ich wieder genug für ein Jahr, weißt du, so. Nein, danke, gut, jetzt letztes Jahr ist es eben fast ein bisschen viel geworden mit diesen 3 Mal. Aber eigentlich habe ich das gut im Griff. Und ich mag mich aber nicht mehr genau erinnern. Ich mag mich schon erinnern, dass du gearbeitet hast. Ja, und nachher habe ich es auch gemerkt, dass ich dich schon mal gesehen habe. Und ich glaube, vorher haben wir uns eben auch schon mal irgendwie gesehen. Nicht?
Ja, das kann sein. Aber du hast nachher auch noch mit uns ein bisschen zu Trap- und Hip-Hop-Musik getanzt. Das weiss ich noch, das war ein guter Moment. Aber, also, ist da die Punk-Attitüde irgendwie durchgekommen, dass du das Gefühl hast, so ein langweiliges Stiers-Format auf der Bühne hocken, irgendwie mit 3 anderen Leuten reden, noch mit der Olma-Direktorin, da braucht irgendwie eine Intervention oder irgendwie
ja, also wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen, wo das erste Stadtgespräch war, oder? Dort haben wir ja der Polizei, irgendjemand von der Polizei. Ja,
das zweite war das.
Das zweite, ja. Aber dort, mit dem Pius war das, gell? Mit ja. Charlie. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt redet es, wir fangen schon mit den Bullen. Wie weit ist das schon gekommen? Aber ist ja eigentlich gut, oder? Wenn man so 2 Leute zusammenbringen kann. Und ich habe es eben leider nicht gesehen. Vielleicht muss ich es mal nachlesen.
Selbst hat leider die Aufnahme nicht geklappt.
Ah, Scheiße!
Das Einzige, was die Aufnahme nicht geklappt hat, das ist jetzt einfach.
Ah, weil der Charlie hat, glaube ich, noch interessante Sachen erzählt.
Ja, das ist auch ein gutes Gespräch.
Und apropos Hip-Hop-Tanzen, ich meine, wir sind ja hier in der Zeugausgasse, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich habe ja hier eine von der Zeitschriften von der Zeugausgasse bekommen vor kurzem. wo wir am 14. Februar 1989 gemacht haben. Und auch am Aschermittwoch sehe ich da hinten, weil es steht fertig, Fasnacht. Und der Martin Amstutz macht ja immer am Aschermittwoch seine Mittwochs, oder? Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir sind im Keller bei der Zeughausgasse, haben wir, quasi die Ersten gewesen, die etwas für die Hip-Hop gemacht haben, die einen Raum hatten und dann haben sie bei uns im Keller dürfen.
Ende 80er Jahre.
Ja, genau, ja. Bei uns im Keller dürfen. Zeughausgasse, das war noch vor dem, gewesen, wo sie dann haben können, im Rümpeltum, wo nachher das Rümpeltum geworden ist, wie hat Babylon oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie es geheißen hat, an der Lernertstrasse im Güllens grünes Gemüse ist es auch aufgeführt. Güllens grünes Gemüse. Heute habe ich es eben gerade nochmal angeschaut. Zeughausgasse fehlt praktisch. Gut, das ist ein Bericht von der Jasmin drin, die dort gewohnt hat. Aber es wird sonst niemand erwähnt. Und gut, immerhin meine Ratten ist abgebildet als Foto von ihr auf der Schulter von der Jasmin. Und in der Herbstbesetzung, viel über die Herbstbesetzung, das ist auch übrigens in diesem Heft sehr präsent. Die Herbstbesetzung, weil die war ja da im 1989. Und ja.
Genau, also eigentlich sind wir jetzt schon mitten drin. Ich muss das Mikrofon ein bisschen weiter wegnehmen. Ich hoffe, es ist nachher gut für die Aufnahme.
Ich
glaube, es ist gut. Jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten drin, aber was man merkt, ist, wenn man mit dir anhackt und redet, du gratis irgendwie gerade ins Reden und fängst an zu erzählen. Du bist die letzte eingeladen gewesen bei der Juso, um auch so ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen. Bist du irgendwie gerade so ein bisschen auf Tour, vorher das Stadtgespräch und nachher Juso, um da so ein bisschen zurückzuschauen auf dein Leben?
Ja, könnte man sagen, gell? Nein, also ich habe eigentlich nicht von meinem Leben erzählt. Natürlich schon, ist dann einfach so gekommen, aber eigentlich war es ein Vortrag über Sucht. Mhm. Sie hat mich angefragt, ob ich einen Vortrag über Sucht machen würde. Und wer fragt jetzt anders, ist ja klar, der Bob mir oder als ehemaliger Trögler. Ja. Aber es war super schön. Und ich hatte ja zwei Flügeldöten im Saal, im Wagen oben drin im Saal. Und dann konnte ich noch sogar aussuchen, Film, das ich spielen würde. Ein Eibach hat es und ein Bösendorfer. Und dann habe ich eben kurz vorher noch den Daniel Fuchs getroffen und habe ihm da erzählt, dass ich dort oben spielen kann. Oder gespielt habe, ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war. Dann hat er gesagt, oh, der Flügel, ja, den mögen Sie sich erinnern. Eben an den Bösendorfer Flügel, den haben Sie irgendwie vor 30 Jahren einmal jemand ausgesandt in ganz Europa und in Wien und überall gewesen, um einen Flügel aufzutreiben für den Vagus oben drin, der Säle. Und dann hat er mit dem Alfons Zwicker zusammen, irgendso, das ist ja so John Cage-mässig, weißt du, so ein präpariertes Piano haben sie gemacht, oder? Dann sind sie da am Umschrauben gewesen, Piano. Und dann sind eben der Hausabwart gekommen, den kenne ich eben auch noch, weil ich habe mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Vater nicht verlieren kann. Ich muss mich einfach erinnern, wo ich da geblieben bin. Ich habe mal im Kreuzgang im Katharinenhof, dort an der Goliath-Gasse, habe ich mal den ganzen Kreuzgang verspreit. Mit politischen Sprüchen und Anarchiezeichen und lauter so Zeug, rot, oder? Und dann hat mir irgendein verpfiffen. Jedenfalls ist es rausgekommen und nachher musste ich das selber wegputzen. Und dann ist eben genau der Abwart, wo die nachher gesehen haben mit dem Klavierpapier, so hinter mir gestanden, wo ich es dann selber musste wegputzen, weißt? Aber am Schluss ist natürlich nicht alles dann weggekommen. Das hat so tief eingesogen. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Story im Vagussaal oben drin. Jedenfalls sind sie da an der Klavier präpariert. Dann kommt der Abwart, sieht die beiden. Und dann meint er, wer ist da? Einbrecher oder so? Was machen die? Die machen das Klavier kaputt. Dann hat er sie gespürt. Und dann irgendjemand geholt, weiß nicht mehr, Polizei oder einfach sein oberer Chef, keine Ahnung. Jedenfalls hat mir die Story dann noch der Dani Fuchs erzählt. Okay. Das war noch lustig gewesen.
Sehr gut. Ich glaube, wir probieren jetzt nachher, um den Faden zu behalten, ein bisschen chronologisch irgendwie dein Leben aufzuholen. Um nochmal ganz kurz zu hören, wer da eigentlich bei uns hakt, lassen wir nochmal ganz kurz den Einspieler vom Stadtgespräch. Da ist der Bobby Moore.
Punks in meinem Alter gibt es eigentlich keine mehr. Die meisten wurden irgendwann bürgerlich oder sind jung gestorben. Das sagt einer, dessen Leben man mit etwas Pathos gut auch verfilmen könnte. Bobby Moore. Bobby, der erste Punk, den man im Schweizer Fernsehen abwaschen sah. Alle anderen wollten ihr Gesicht nicht zeigen. Aber Bobby, ihm war es egal. Die Polizei kannte ihn ohnehin schon. Sie kannte ihn, den ehemaligen Ostschweizer Meister im Kunstturnen, der als kleiner Junge als Sopran im Chor der St. Galler Singschule sang und später Häuser besetzte. Und während er sich als Jugendlicher sportlich verbog, manchmal auch spät nachts und im vollen Rausch hier in der Grabenhalle, machte er sonst überhaupt keine Anstalten, sich für irgendwen zu verbiegen, weder im Leben noch in der Kunst. Doch wenn um einen herum alle irgendwann in Richtung geordnetes Leben abbiegen, haben dann nicht vielleicht die recht? Wäre das nicht auch was für Bobby? Zur Ruhe kommen? Langweilt einen diese permanente Rebellion nicht auch irgendwann? Dass Bobby heute noch hier sitzt und durchs Leben turnt, ist nicht selbstverständlich. Lange war er heroinabhängig. Er spricht offen darüber. Er war überzeugt, dass er nicht mehr lange lebe. Vielleicht waren es die Musik und das Malen, die ihn retteten. Sicher aber half ihm das St. Galler Heroin-Programm. Er war einer der ersten Probanden. Heute betreibt Bobby an der Langgasse eine kleine Galerie, die gleichzeitig sein Atelier ist. Seine Gemälde zeichnen intensive, tiefe Farben aus. Oft sind Gesichter zu sehen, aber auch viel Abstraktes. Punk ist er geblieben. Doch wo stecken heute die Dinge, gegen die es sich zu rebellieren lohnt? Ist die Welt komplexer geworden? Seinen 50. Geburtstag feierte Bobby vor nicht allzu langer Zeit hier in der Halle und spielte Rachmaninow. Alles erreicht im Leben, was ich wollte, sagt er dazu. Wir sind gespannt, was noch folgen wird. Herzlich willkommen in deiner Turnhalle, Bobby Moore.
Ja, wir haben jetzt gerade einen wunderbaren Einspieler nochmal gelassen vom Stadtgespräch. Vielleicht werden wir ein paar Sachen auch ansprechen oder darüber reden, die wir am Stadtgespräch schon oder wo du dort schon erzählt hast. Das ist natürlich kein Problem. Fangen wir vielleicht mit einem Jahr an. Du hast vorher nochmal gesagt, 68 ist ja so ein schillerndes Jahr. Globus Cavalli in Zürich, Berlin, Paris, Berkeley, London. Irgendwie auf der ganzen Welt sind Leute auf der Straße, Demonstrationen, kulturelle Aufbruch, Hippie-Bewegung und so weiter. Und du kommst in diesem Jahr auf die Welt. Wie bist du aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen? Und was hast, also als Baby wirst du noch nicht so viel von dieser Aufbruchsstimmung mitbekommen haben. Was war das für eine Zeit gewesen?
Nein, natürlich nicht. Zuerst mal, als ich ein bisschen von dem Revolutionären mitbekommen habe, das war Jahre später, wo mein Vater irgendwie von einer Sitzung, er war noch Architekt, zurückgekommen ist. Und die haben das Auto verbeult. Ich glaube, Jelmoli-Unruhe sind da gewesen. Das ist doch... So anfangs 79 oder so, keine Ahnung, wenn nicht genau, jedenfalls, hat das alles, das ganze Auto haben sie mir kaputt gemacht. So. Und ich glaube, etwa zur gleichen Zeit bin ich mal, haben sich dann die Eltern scheiden lassen und nachher bin ich mal noch mit ihm auf Hamburg gefahren, zu einem Veteran, der mit ihm im Krieg war. Und dort sind wir auf der Straße gefahren und haben so einen blauen VW-Bus gesehen mit einem riesigen roten A drauf. Und dort habe ich schon gemerkt, er hat mich irgendwie angezogen, oder? Obwohl ich da, glaube ich, noch nicht genau gewusst habe, was Anarchie überhaupt bedeutet oder so. Mhm. Aber ich fange jetzt nochmal.
Genau, deine Kindheit, oder? Ja, genau, die Politisierung. Ich fange nachher, genau.
Also eben in St. Gallen, im Winterthur geboren. Ja. Und dann sind wir auf St. Gallen, haben wir in Rikon ein Lädeli gehabt, so, wo es Pannen und so Zeug verkauft, das hat man Haushaltwarenlädeli. Und dann sind wir auf St. Gallen gezogen, nach Rikon. Rikon habe ich keine Erinnerung, außer eine einzige, das ist eine meiner allerersten Erinnerungen, wo der Samichlaus kam. Und das ist mir gar nicht gut eingefahren. Ich glaube, ich habe dort schon gemerkt, ich habe es nicht so mit Autorität.
Ja, ich wollte sagen, ja, genau.
Jedenfalls sind wir dann in Wolfganghof gezügelt, in St. Gallen. Poppertshof dort. Aber dort bin ich noch nicht in die Schule oder im Kindergarten. Dort bin ich so um die 4 gewesen. Aber ich war scheinbar dort schon ein wilder Hund gewesen. Ich hatte mit 4 eine Velöli und hatte einen kleinen Bruder, der 2-jährig war, hinten drauf genommen und bin so den Berg drauf gefahren. Und dann sind wir... Dann haben meine Eltern also einen Rohbau gekauft in Burgenland. Also in Nähe von Jennersdorf, Hendorf hat er geheißen, das ist fast schon an der ungarischen Grenze, ungarische-slowenische Grenze, eigentlich dort genau, in diesem Länderdrück. Und dann sind wir auf Österreich gezügelt. Und das war eigentlich meine schönste Kindheit.
Was hat sie so schön gemacht? Oder?
Dort haben wir eben zuerst nicht in dem besagten Rohbau gewohnt, sondern ein bisschen weiter unten in einem Bauernhaus, in einem alten. so einem riesigen Bauernhaus mit Innenhof und wir hatten auch Sauen und Viecher und so. Und da hat immer geheißen, ja, die Schweizer, sie sind immer blitzblank gewesen, unsere Sauen. Mutter hat da immer geschaut, dass die nicht im Dreck kommen. Also klar, haben sie sicher auch gemacht. Einmal ist eine Sau ab, wir haben am Lauf geritten auf diesen Sauen. Und dann bin ich dort in die erste, in den Kindergarten gekommen. Und das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Ich glaube, ich habe jedes, also gefühlt jedes Mal brüllt, wenn ich in den Kindergarten hätte sollen. Hat mir so eine Kollegin von auch so Schweizer, die ausgewandert sind, die hat mich dann einmal geholt und abgebracht in Kinski. Und dann bin ich auch noch in die erste Klasse in Österreich. Und dann sind wir leider schon wieder zurück. Weil der Vater hat, glaube ich, den Job verloren als Architekt und so. Er war auch schon viel älter als meine Mutter. Und da hat es schon geheißen, mit so gegen die 50 gegangen bist, oder haben sie lieber den jungen Architekten genommen. Ich habe, glaube ich, auch schon erzählt, dass er da noch am Ding mitgemacht hat am Rathaus und in der Unterführung, wo der Zug reinfährt im Bahnhof und so.
Ja, ich glaube, es noch nicht erzählt. Ja.
Und die Architekturbüro hat er auch dort an der Bahnhofstrasse gehabt. Oben drin. Jedenfalls sind wir dann zurückgekommen ins Rätüsli. Und da ist für mich, glaube ich, schon extrem einschneidendes Erlebnis gewesen, weil ich wäre viel lieber dort auf dem Land geblieben, in Österreich, im Burgenland. Oder? Und dann bin ich direkt in die zweite Klasse gekommen, im Rätüsli. Und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, oh, der hat irgendwie zu wenig Stoff gelernt. Oder? Vielleicht lernen sie in Österreich ein bisschen langsam. Dort bin ich halt auch schon mit 6 halt in die erste Klasse gekommen in Österreich. Oder? Und da gehst du erst mit 7 in die erste Klasse. Und dann bin ich irgendwann dann zu den Gleichaltrigen, also nochmal die erste Klasse so quasi habe ich dann gemacht und dann bin ich bei den Gleichaltrigen gewesen. Ja, und dann bin ich eigentlich gut aufgewachsen. Wir haben zwar immer nicht viel Geld gehabt, der Vater hat verschiedene Geschäfte, also Rollladengeschäfte gehabt, er ist nicht gelaufen, alles ist irgendwie aber nicht gelaufen. Am Schluss war das auch der Grund gewesen, wieso sich die Mutter scheiden lassen hat. Dort bin ich etwa 12 gewesen.
Und weißt du, hast vorher gesagt, du bist nicht gerne in die Schule gegangen. Ist das auch wieder gewesen, weil du irgendwie Mühe gehabt hast mit Autoritäten und damit müssen irgendwie anzuhocken und folgen? Oder
weißt du, ja, ich meine, daheim haben wir ja auch gefolgt, aber ich habe gleich irgendwie können machen, was ich wollte daheim. Und ja, vielleicht war das auch schon ein bisschen da gewesen, dass ich einfach nicht so mit dem Zeug lache, du musst da und da machen oder du musst da und da. Ja, jedenfalls sind wir dann so einmal Ferien und dann gehen die Kinder, die nicht so Geld haben, oder für die machen sie einmal etwas. Und dann war eben so ein Kurs, das Geräteturnen, weißt du. Und so hat eigentlich die Kunstturnkarriere dann angefangen. Die haben dort gemerkt, wow, das ist super, oder? Und dann haben sie wieder in STV zu tun, so einen Schweizer Turnverein, der war in Gossau draussen, oder in Winkler. Ja, und die Singschule habe ich auch. Bin ich auch schon dort als kleines Kind. Dann, ich hatte ja dann einmal Puff, als ich ein bisschen älter war. Was soll jetzt, weiss man jetzt wichtiger? Der Auftritt im Stadttheater zum Beispiel oder ein Wettkampf, weil das ja manchmal auch beides zusammen gewesen. Jedenfalls bin ich dort sehr aufgehoben gewesen bei der Frau Brassel. Das sind die Zingschule gegründet haben. Und Peter Brassel, der Sohn von der Brassel, der ist eben mit mir in die Schule und wir sind so dicke Freunde gewesen in der Primarschule. Oder? Und ich hätte auch ein halbes Jahr bei ihr ins Klavier können. Und darum habe ich letztens im Facebook geschrieben, danke Frau Brassel, ohne sie wäre ich nicht das, was ich heute bin, weil sie ist vor kurzem eben auch noch gestorben. Zuerst ist der Mann gestorben, der Friedrich Brassel, und jetzt ist sie eben leider auch noch gestorben.
Du hast jetzt schon von der Singschule geredet, vom Geräteturnen, dann kommen wir dann nachher auch noch dazu. Vielleicht würde ich gerne, also vielleicht ist es jetzt chronologisch ein bisschen durcheinander, aber die Geschichte von deinem Vater, das ist ja irgendwie schon sehr, sehr prägend. Also zum einen seine Geschichte, wann er erlebt hat und nachher Training und dass er dir dann auch gefällt hat als Vaterfigur. Du hast ja auch schon gesagt, das ist im Stadtgespräch. Magst du nochmal so einen kurzen Abriss geben? Es ist irgendwie
eine wahnsinnige Geschichte. Ja, eigentlich mag ich da nicht viel vom Vater erzählen, weil vielleicht lasse ich die Mutter gleich auch mal den Podcast, nehmen wir es jetzt gleich. Weil sie sagt immer die Stars vom Vater. Und auch, wo ich da meine Ausstellung gemacht habe und die vom Tagblatt kam, sind 2009, glaube ich, Bobby Song vom Leben, dort habe ich auch viel zu viel immer noch vom, wo ich nachher erst gemerkt habe, scheiße, ich habe ja noch immer vom Vater erzählt. Mhm. Aber ich tue jetzt gleich ein bisschen.
Also reden wir also, gerne nachher auch noch über die Mutter und, ja, und wir können es auch kurz halten.
Aber, also ich tue jetzt kurz Vater erzählen, so wie ich das erlebt habe. Er ist ja eben als Kind in Deutschland gewohnt, in einer Kellerwohnung schien es irgendwie ganz arm gewesen und mit 13 oder so ist er zur Hitlerjugend gekommen und dann ist er nachher auch im Krieg gewesen. Er ist ein 25- oder 26er Jahrgang. Da streitet sich Geister ein bisschen drüber. Jedenfalls 6. August. Und dann ist er ja im Militär für die Deutschen im Krieg gekämpft, im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist er dort in die Gefangenschaft gekommen, in die amerikanische Gefangenschaft. Und nachher ist er dort ins Abgehauen. Und dann ist er irgendwann, ich weiß nicht, ob der vor oder nach der Fremdenlegion war, dann ist er in Paris Schuhe verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Und dann war er eben noch in der Fremdenlegion gewesen. Und dort ist er dann aber auch wieder abgehauen. Und dann hat er immer erzählt, er hat ja Baseldeutsch geredet, mit einer kleinen Nussschale ist er über die Straße von Gibraltar. Und dann ist er irgendwie in die Schweiz zurück und hat, glaub, mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, hat er noch einmal gesehen. Sie ist ins Heim gekommen und der hat gesagt, ich die Türen aufgemacht und gesagt, was willst denn du hier, du Nazi? Und dann hat er am Vater das einzige Mal in seinem Leben, wenn er so erzählt hat, eins gehauen und sie hat ihn gegangen und ich glaube, sie haben sich nachher nie mehr gesehen bis zum Tod. Ja, mein Vater ist halt schon ein bisschen so. Ein rechter Mann und so, weißt, ist bisschen, hat immer auch gesagt, Bobby, du kommst ein bisschen nach dem Grossvater, eben nach seinem Vater, du bist auch so sensibel. Er ist halt so ein, weißt, so ein harter Mann, aber eigentlich war er eben auch, gar nicht gewesen. Ich glaube, das war einfach nur ein Gewissennamen gewesen. Und dann hat er extra, obwohl er nicht hätte müssen, weil er den Krieg gemacht hat, hat er extra zum zeigen, mal, er ist jetzt ein rechter Schweizer. Und auch zum seiner Familie zeigen, ist er dann noch, hat er dann noch die Arbeitsschule gemacht und hat Architekt gemacht und hat eben, wie sagt man, so Abitur oder einfach so Abitur noch gemacht. Und dann, genau, was ich noch sagen wollte. Ah ja, man ist ja extra noch mit 21, hat das Militär nachgeholt hier in der Schweiz, obwohl er das ja eben gar nicht hätte müssen machen. Und dann hat er auch mal so ein bisschen blöft, ich habe für viele andere müssen, die hätten ja nichts mögen und so, ich habe mal den anderen müssen den Rucksack tragen und so Sachen.
Du hast mal gesagt, die Nazi-Vergangenheit von ihm, die ist schon noch beschäftigt immer.
Ja klar, weil ich halt genau in die andere Politisierung, Richtung, ja. Ich politisch halt genau in die andere Richtung stehe. Oder? Und wir haben mit ihm leider nicht viel über das reden, wo er nach der Scheidung dann in Bern gewohnt hat. Dort habe ich nicht mal etwas gefragt. Und habe auch irgendwie mal gesagt, kennst du einen Anarchist? Oder? Und hat er gesagt, ja, die hätte es schon früher noch gegeben. Die hätte es schon früher noch gegeben. So Abschätzung eigentlich, oder?
Aber ihr habt da politisch gestritten oder er
nein,
ist auch nachher?
Nein, er ist auch nie rechts gewesen, so in dem Sinn. Er hat eher so FDP oder so, eher in die Richtung. Und er hat ja auch immer wollen, so eigentlich Freimaurer sein und in einer Loge sein und so. Und das war ja sein Traum gewesen, eigentlich. Und die sind ja auch eigentlich human und menschenfreundlich und so, wenn man in diesen Statuten durchlässt, oder? Ja, aber ich glaube, er war nie wirklich in einer Loge oder nur einmal auf Besuch oder so. Ja.
Aber reden wir noch über deine Mutter. Du bist nachher ja, genau, mit ihr aufgewachsen oder bei ihr,
ja,
bei ihr aufgewachsen?
Ja, sie ist nachher allein gewesen und wir waren vier Buben gewesen, oder? Gut, der eine ist neben gestorben mit 22 im TÜV-Unfall. Und sie ist immer arbeiten. Wo wir klein waren, haben wir manchmal sogar mit. Dann sie hat zwei, drei Jobs gehabt. Dann sind wir am Morgen früh das Tagblatt verteilen. Und ich mag mich noch gut erinnern, hier im Rosenberg oben, das war unsere Tour. Und dann hat sie manchmal die Oven mitgenommen. Weißt, und am Morgen früh und dann haben wir dort die Zeitungen verteilt. Später habe ich dann auch selber noch für die Direktwerbung Zeitungen verteilt. Das war so mein erster Job in dem Sinn. Und ich habe dann, wenn ich jetzt gerade dabei bin, erzähle ich dir auch gerade, ich habe ja nachher auch immer gearbeitet auf dem Bau und so, eigentlich bis ich einfach wegen Heroin nicht mehr können, oder? Aber so, ich habe ja dann eine Lehre angefangen, leider abgebrochen, weil ja dann der Bruder gestorben ist und ist mir alles irgendwie zu viel geworden.
Und ich als was?
Als Viehmechaniker bei der Fisbo-Optik. Ihr könnt ja lustige Storys erzählen. Zum Beispiel haben wir einmal Kugellager mit Pressluft so laufen lassen. Also zuerst Schleifpapier ankleben und dann haben wir es einmal laufen lassen und dann kannst du die am Boss so tschiu, und dann sind sie ab, weißt, und die Käste hinten sind einmal total schon verbühlt gewesen von diesen Kugellager. Oder dann haben wir Benzin in die Luftpistole reingetan und haben sie nachher angezündet, weißt, so Flammenwerfer. Okay. Und ja, jedenfalls habe ich dann dort die Stifte abgebrochen und meine Mutter war natürlich dagegen und sie hat gesagt, gut, du kannst Stifte abbrechen, aber dann musst du arbeiten. Und dann habe ich auch immer Geld ihr gebracht und so, als ich daheim gewohnt habe. Und dann habe ich immer auf dem Bau geschafft. Also ja, das war eine schöne Zeit gewesen, als Bauspengler, als Stromer, als Dachdecker, als alles Mögliche.
Nur noch kurz zu der Biografie von deiner Mutter.
Wo genau. Ist sie aufgewachsen? Sie ist ja, das ist eben auch so interessant, oder der Vater da in Deutschland und Krieg und die Mutter, die haben eben auch in Deutschland gewohnt. Aber die haben sich dann, weißt du, sie hat sie dann erst in der Schweiz kennengelernt. Aber sie hat auch in Deutschland gewohnt und meine Großmutter hat ja nur Hochdeutsch geredet. Oder? Meine Großmutter war ursprünglich eine Polin ursprünglich und hat dann einen Schweizer geheiratet, aber in Deutschland haben sie gewohnt. Oder? Von Niederhäusern, also eigentlich habe ich auch Adeligsblut.
Ein adeliger Anarchist.
Ja, genau. Und sie hat es eben auch nicht schwer gehabt. Und sie sagt immer, sie sei ein bisschen blöd, weil sie viele Jahre in die Schule sind und so. Sie ist eben im Heim in Herisau aufgewachsen.
Nachher, wo sie... Deine Mutter jetzt?
Ja, nach dem Krieg. Also, wo meine Großmutter schwanger mit meiner Mutter war, ist der Mann, also mein anderer Großvater, genau, den ich eben darum auch nicht kennengelernt habe, auch im Krieg für die Deutschen. Obwohl er ja auch nicht müssen, als Schweiz, wahrscheinlich, oder? Und der ist aber dann verschollen. Und der ist nie mehr zurückgekommen. Und er hat meine Mutter, glaube ich, gar nicht kennengelernt. Sie ist, glaube ich, genau da schwanger gewesen, wo er dann einfach nicht mehr zurückgekommen ist. Und wenn ich mit meiner Großmutter, wenn wir gerade einmal darüber geredet haben, gestritten haben, hey, der Hitler ist scheiße gewesen und so, dann hat sie immer gesagt, ach komm, hör doch auf, was machst du, wenn der Russe kommt? Was machst du, wenn der Russe kommt? Und die haben immer gelacht und so. Und wenn man denkt, heute, jetzt wieder, oder? So Unrecht hat sie ja nicht gehabt.
Ja. Ja, gehen wir vielleicht einen Schritt.
Und oder warte, ich noch schnell bei der Mutter. Mhm. Und sie hat wirklich viel geschafft. Sie hat im Spielsalon geschafft. Sie ist eben morgen auch Zeit vertragen. Und dann ist sie zusätzlich auch noch putzen, bei einem Treuhand, bei einem Büro. Aber sie hat immer alles für uns gegeben. Auch heute noch, weißt du? Eigentlich tut sie viel zu wenig für sich. Sie tut immer noch für die Enkel und alles. Also, sie ist wirklich so ein bisschen Mutter Teresa. Sie ist eine gute Mutter. Und auch, als ich drauf war, hat sie immer zu mir gegeben. Und die anderen Familienmitglieder haben gesagt, komm, hör doch auf, was willst du mit dem? Oder? Und lass ihn doch hängen und so. Und sie hat aber gleich immer zu mir gegeben. Oder auch, als der Vater gestorben ist, habe ich nichts erfahren. Meine Brüder haben mir einfach nichts gesagt und die Mutter hat vielleicht mit dem Vater halt nicht mehr, oder? Nicht mehr wissen. Und ich konnte nicht mal eine Beerdigung von meinem Vater, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Ja, jetzt habe ich noch etwas sagen, die Mutter.
Ja, vielleicht einen Schritt weiter wäre, wie du es so, schon angesprochen hast. Zum einen das Kunstturnen, zum anderen bist du in die Zingschule, du bist in die katholische Bubenflade. Also du bist eigentlich in Bereich reingekommen, wo Disziplin, Unterordnung, Folgen irgendwie eine grosse Rolle gespielt
hat. Ja, das sage ich nicht. Im Singen auch und im Ding, im Kunstturnen sowieso. Und vielleicht, wenn ich es dann eben selber gerne mache, dann habe ich die Disziplin. Ich meine, das sehe ich ja jetzt. Ich hätte niemals mir vorstellen können, dass ich, weißt du, da immer üben und so beim Klavierspielen jetzt zum Beispiel oder auch mit dem Laden, dass ich da immer meine Öffnungszeiten einhalte, mehr oder weniger. Und da hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ich die Disziplin hatte. Ja, ist schon hart gewesen als Kind, weißt du. Und dann haben wir so 3-mal in der Woche trainieren im Kunstturnen. Ich glaube, Dienstag, Donnerstag und ganz Samstag Nachmittag. Und immer mal bis am Abend um 10 Uhr so, weißt du. Bin ich einmal in den Sport gekommen als Kind. Genau.
Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen psychologisierend, aber kann man sagen, dein Ausbruch nachher oder vielleicht auch dein Absturz, kann man den mit dem ein bisschen erklären, mit dieser engen Welt, wo du irgendwie drin warst, im Kunstturnen, in der katholischen Schule, in der Singschule und so weiter?
Ja, ich denke, das hat sicher auch mit dem zu tun gehabt. Wobei eben, wenn du jetzt so Fladenschüler von dort fragst und sagst, wow, Bobby, du bist doch der gewesen, du bist doch da, wo cool gewesen, du bist der gewesen, der als erstes mit dem Töffel in die Schule gekommen ist und so. Aber ja, ich habe es nicht so positiv in Erinnerung, Fladen. Ja, und nachher, ja, vielleicht bin ich dann drum ausgebrochen. Und irgendwie hat mir auch immer der Österreicher gefällt. Irgendwie bis heute noch. Traurig dem noch, weißt du, dem Bauernhäusli. Und das war einfach irgendwie wie ein Paradies gewesen, für mich. Oder? Und ich glaube, da habe ich immer ein bisschen vermisst.
Was irgendwie auch so ein bisschen komisch tönt, weil man die ja auch mit Hausbesetzungen und dem städtischen Punkleben irgendwie verbindet.
Mit Land meinst du?
Nein, überhaupt nicht. Irgendwie wirkst du wie ein Landei oder irgendwie jemand mit so Sehnsucht nach so einem ruhigen Landleben, sondern nachher hat es ja in dem Sinn immer sehr viel Aufbruch und Lärm und so gegeben. Aber schliessen wir dort vielleicht auch oder mit deiner Jugend, oder? Wo ja dann auch der Absturz ist vielleicht ein negativ behaftet, aber du nennst es ja auch selber ein bisschen so, oder? Das, du das erste Mal in Kontakt gekommen bist mit Drogen und die Lehre abgebrochen hast. Wie bist du da reingerutscht oder dort reingekommen?
Ja, das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Gut, zuerst, ich habe so zwei Punk-Phasen, sage ich einmal. Weil zwischendrin habe ich Punk mal uncool gefunden, glaube ich, von 20 bis 21 oder irgendwie so. Da haben wir Dreadlocks wachsen lassen und so. Und dann habe ich auch eben da in Arnig ein Bauernhäuschen gehabt, ein für 200 Franken im Monat. Das war meine erste Wohnung quasi. Genau, weißt du, die Frage?
Ja, in dem Sinne deine Jugend, wie hat zu Drogen
gekommen? Bin ich reingekommen, genau.
Bist du reingekommen?
Eben, meine, als junger Punk, sagen wir so von 15 bis 18.
Das ist so 83, 84. Und die Zeit, da ist die Grabenhalle gegründet worden. Genau. Das ist so die Zeit.
Da habe ich vor allem einfach Alkohol konsumiert, aber bin auch nicht auf harte Drogen oder so. Alkohol und Kiffen doch auch. Oder? Aber später, als ich dann in die Harte, das war eben so, ich hatte eine Freundin, die hatte einen Bruder, der war auf Heroin. Und eigentlich bin ich so zum Heroin. Ich habe ihm zwar erzählt, ich hätte das schon mal gehabt und so, weißt du, wie ich immer so. Und er ist sicher und so. Und vorhin habe ich aber das erste Mal dann. Und auch Anfang nur gesnifft. Und nachher auch dann angefangen zu knallen. Und
das war mit 16, 17 gewesen,
oder ja, wie so alt bist du gewesen? 17, 18, 18, nein, schon 18, so früh ist es noch nicht, 18, 19, so.
Ja. Ja.
Genau, und irgendwie ist es auch sehr schnell gegangen. Und dann habe ich ja zum Teil auch noch bei der Mutter gewohnt, und, oder eben nachher in dem Häusli. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen etwas machen, und dann sind wir da in Drogenberatung und Methadon und so, und ich, nein, das geht nicht, das ist nicht das Gleiche und überhaupt und so, oder? Und dann hat er irgendwie, ich bin halt voll abgestürzt. Und das Schlimme ist ja nicht, finde ich jetzt aus heutiger Sicht nicht unbedingt noch Heroin gewesen. Ich glaube, mit dem könnte man sogar, wenn es nicht illegal wäre, könntest du sogar gut leben mit dem, wenn du jetzt nur Heroin willst und nicht so wie ich eben Benzodiazepin. Weil da war eigentlich bei mir das Schlimme gewesen. Und da war eigentlich das, wieso ich rumgelegen bin und überall eingeschlafen bin. Oder auch den Mut für so wilde Sachen gehabt, vielleicht, oder? Weil du hast dann null Hemmungen und ich habe ja da, ich bin ja eben nicht nur heroinsüchtig, sondern auch Benzodiazepinsüchtig, alkoholsüchtig, Polytoxikoman halt, kann man sagen. Gell.
Wie hat dein Alltag dort ausgesehen, also sag mal, zu der Zeit, wo du irgendwie drauf gewesen bist? Also, du hast nicht geschafft oder weniger geschafft?
Ja, eben am Anfang habe ich noch auf dem Bau geschafft und irgendwann habe ich noch da im Helvetia dort beim Bahnhof, wo sie jetzt auch wieder am Renovieren sind, habe ich noch mitgeholfen. Irgendwann haben die Schraubenzieher nicht mehr gegeben. Ja, mein Alltag, das war verschieden gewesen. Eben, als ich noch im Bauernhäusli war, war das eigentlich schön gewesen. Eben, am Anfang auch noch arbeiten, habe mit dem Velo auf Goss gefahren und wieder zurück, oder? Auf Arnig. Und ein Gärtchen gehabt und so. Und nachher ist Sugar immer mehr Thema geworden. Und dann habe ich auch das Häuschen total verloren. Also, ich habe es dann einfach vergessen, verloren und bin dann da in Zügungsgasse eingezogen, weißt du? Und habe mich überhaupt nicht gekümmert dort oben. So No-Future-Einstellung, weißt du? Und ist eh alles egal. Und so. Vor allem ab 92, wo ich dann den HIV, das habe ich auch schon erwähnt, gell? Wo ich dann Bescheid bekommen habe, HIV-positiv. Ja, da sind wir voll drin. Am Morgen bist du aufgestanden oder hast besser gesagt ausgepennt und dann bist du mal auf der Straße und dann hast du angefangen zu mischeln. Weißt du, hast du mal die Stutze bei dir gut gewesen im Mischeln?
Inwiefern bist du gut gewesen?
Ja, so in einer halben Stunde 20 Stutze oder so, da habe ich schon angebracht. Aber ich habe auch immer etwas gemacht dafür. Weißt du, entweder bin ich mal im Schirm und habe so irgendwelche Performance gemacht oder habe irgendeine Querflöte, also ein bisschen Panflöte oder irgendetwas dabei gehabt und dann so. einfach, oder, aber bist du auch noch so, die Leute an, hey, hast du mal einen Stutz, hast du mal einen Stutz, so kennen wir ja viele noch. Eine lustige Story ist, Christian Böhler hat mir erzählt, ich habe mich mal von weitem gesehen und habe gewusst, ah, jetzt fragt er mich dann wieder, oder? Und dann hat er es umgedrillt und dann hat er mich gefragt, hast du mal einen Stutz oder hast du mal zwei Stutz? Und ich habe ihm dann voll zwei Stutz gegeben. Dann bin ich schon sehr gut. Ja, und eben, als ich dann in die Zügelskasse gekommen bin, habe ich natürlich, ich bin halt schon nicht wirklich so, wie die, jetzt sage ich mal, wie die anderen Randständigen waren, weil ich habe immer noch den Bezug zur linken Szene gehabt, dank der Zügelskasse. Und habe mich so auch können gleich einmal auch noch politisch engagieren oder bin einfach mit. Und dann, gut, sie haben vielfach dann schon gewusst, auch mit dem Bobby kannst du wahrscheinlich nicht viel anfangen. Oder? Aber sie sind es auch immer gern gehabt, weißt, wenn ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Ich glaube, da haben sie mich schon auch einmal ein bisschen, manchmal sogar ein bisschen gefördert in dem. Weißt?
Dass du über die Stränge schlägst? Ja, inwiefern? Oder bei Demos? Oder bei...
Ja, Demos oder so. Da gibt es ja ganz schöne Storys, wo an einer Demos laufen wir Neugast herab und dann... Ich stehe noch da, weil die Polizei noch dort war, oder? Und dann laufe ich in die Polizeiposte rein. Und wir haben alle so Kerzen gehabt. Es ist irgendwie gegangen um Gefängnis gab und einer hat sich umgelassen, Gefängnis wieder oder so. Und dann bin ich so gekommen mit dem Kerzen und habe ganz langsam das Kerzen so abtröpfeln auf der Kühlerhube vom Polizeiauto. So, weißt du, seelenruhig. Und habe es dann schön so angestellt, oder? Das Kerzen. Und die sind natürlich dann rausgestürmt, zack, haben mich reingenommen. Und, ja, aber sie haben mich dann dank der anderen Demonstranten quasi, haben sie dann gleich aber dann wieder laufen lassen. Aber da ist natürlich viel passiert, als ich auf der Gasse war, dass mich die Polizei einfach mal wieder geholt hat. Dann haben sie mich wieder mal eine Nacht in Abstand tun, oder besser gesagt in die Ausnüchterungszelle, oder? Da ist viel passiert.
Einfach so oder ohne Anlass? Oder?
Ja, einfach weil sie es genervt haben, dass ich da, oder? Und ich habe halt schon, weißt du? Ich war nicht der Ruhigste, gell? Oder manchmal eben schon, dann einfach am Pennen. Letztes Jahr eine coole Story. Eben, ich weiß ja die Story selber einmal gar nicht mehr, weil ich vielfach auf Benzo war. Eine Story hat mir letztes Jahr erzählt, der Licki so in der Goliath-Gasse, so halb auf der Straße, halb auf dem Trott war. Da war ja eine Weile lang auch die Junkie-Szene dort unten und Haschi-Szene und so. Jedenfalls. Ah ja genau, der vom Tätowierladen, der Ralf Hungerbörl, hat mir das erzählt. Und dann läuft er mit einem Kollegen an mir vorbei und sieht mich so pennen. Oder so. Und dann sind sie irgendwie drei, vier Stunden, kommen sie zurück an der gleichen Stelle. Ich liege immer noch so da, aber langsam ist aus meiner Jacke so ein Pflastersteig gerutscht.
Und dabei gehst du für die nächste Demo, oder?
Keine Ahnung, wieso ich da liege. Finde ich noch eine schöne Story. Ja.
Was man vielleicht schon einmal wissen ist, zu dieser Zeit hat es in St. Gallen noch eine offene, also in St. Gallen wie auch in anderen Städten, Platzspitz, Zürich und so weiter, noch eine offene Drogenszene auf dem Schädenacker.
Ja, genau. Also nicht nur Schädenacker. Zuerst war er eben dort in der Goliath-Gasse gsi. Dann hat sich da manchmal auch ein bisschen verlagert, weißt, je nachdem, wenn die Bullen gekommen sind. Oder... Nachher im Waaghaus, da habe ich jetzt eben auch den Juso auch erzählt, oder? An dem Vortrag übersucht. Da hat es ja gepasst, weil genau unten dran war einmal die Junkie-Szene im Waaghaus, unten innen. Und nachher, ich glaube, nachher irgendwann, und dann im Stadtpark war auch wie lange die Junkie-Szene. Aber eigentlich mehr Alkis. Und dann haben sie gestritten. Die Alkis haben gemeint, sie sind etwas Besseres, weißt, als Junkies und so. Das ist, glaube ich, heute noch so. Das ist ja der Alkis, meine ich, das ist etwas Besseres. Ja, und irgendwann hat es den Schellenacker gegeben, genau. Und wir sind natürlich viel auch noch, also Platzspitz habe ich halt auch noch miterlebt.
Du bist einmal auch in anderen Städten noch,
ja,
gewesen, nicht auch nur in St. Gallen, so in dieser Zeit.
Nein, genau. Ich habe mir da auch ein paar Sachen eben aufgeschrieben von besetzten Häusern, Storys, von der Wohlgrot, von der alten Stadtgärtnerei, von der Rheithalle, von der Gatteröden Philosoph in Genf. Mhm. Das war ein riesiges Haus, das besetzt war.
Reden wir vielleicht nachher über die Hausbesetzungen. Ja, genau, wir würden um die Geschichte vielleicht ein bisschen abschliessen, auch wenn man jetzt chronologisch ein bisschen gumpelt. Du bist dann nachher ins Methadon-Programm aufgenommen worden. Du bist einer der ersten Probanden gewesen. Kannst du ein bisschen erzählen, was ist das für ein Programm für Leute, die das nicht kennen? Weißt du,
nein, das stimmt nicht ganz. Also ich bin einmal im Methadon-Programm gewesen, an der Singenbergstrasse, also MSA2 heisst da, glaube ich. Und da bin ich aber nicht lang gewesen, nur so ein halbes Jahr, wenn überhaupt so lange, oder? Und die meisten haben hier auch noch zusätzlich konsumiert. Oder? Ich weiß nicht, macht es vielleicht auch heute noch. Jedenfalls bin ich aber nachher dann einer von den ersten, der ins Heroin-Programm aufgenommen worden ist. Und wir haben ja dann also eben nicht richtiges Heroin, sondern synthetisch hergestelltes Heroin bekommen, aber schon Heroin, einfach synthetisch hergestellt. Und da fährt schon ein bisschen anders die leider auch. Also, es hat nicht ganz so geklopft wie das andere. Und auch das Nödeln war anders und ein bisschen unangenehmer gewesen. Wenn ein Schuckknall gemacht ist, dann ist man so ein bisschen wie überall Nödeli. Ja. Aber nicht unangenehm, weißt du? So. Aber da beim Heroin-Programm. Ja, und das Heroin, auf eine Art ist das Heroin-Programm natürlich eine gute Sache für mich. Gut, aber hast du natürlich schon müssen, weißt du, hast nicht einfach kommen können und sagen, du bist drauf, jetzt wird dein Heroin-Programm. Du hast schon jenste Entzug gemacht haben, und das habe ich ja auch gemacht vorher, weißt du? Zum Beispiel bin ich mal in Bern im freien Fall gsi. Dort da ist eine Wohnung gsi von ehemaligen Junkies, also von Leuten, die selber auch mal drauf gsi sind, aber wo nachher wieder voll im Leben gestanden sind. Und die haben die Wohnung gemietet, gerade zum Entzug machen mit den Leuten. Und da habe ich aber natürlich noch kalten Entzug gemacht. Ich glaube, heute ist ja da gar nicht mehr erlaubt. Glaub, so, weißt das. Aber dort haben wir ein Heublumenbad, das einzige, wo irgendwie als Hilfsmittel gehst.
Was meint kalten Erzug? Erklär doch kurz.
Für die, einfach die, ohne, nicht und ohne Substitution, ohne irgendwelche Sachen, die langsam ausschlierst oder so, sondern einfach knallhart nichts mehr. Oder? Mhm. Da ist einfach der kalte Entzug. Genau. Mhm. Ohne unterstützende Maßnahmen in dem Sinn.
Ja, dann reden wir doch ein bisschen so zum einen über deine Hausbesetzerzeit, aber vielleicht auch über deine Politisierung. Du hast vorher gesagt, du hast immer einen Anschluss noch gehabt an die linke Szene. Wie bist du zu der linken Szene gekommen?
Ja, also ja, durch Grabenhall eigentlich. Und der Engel. Und vorher bin ich ja auch schon im Bündnerhof gewesen.
Da ist Grabenhall 84, Engel so. 86, Bündnerhof Vorläufer vom Engel.
Oder ja, so genau, Anfang Vorläufer vom Engel, so genau 83, 84. Da war ich wirklich noch sehr jung gewesen, eben für so 15. Und bin ich aber nicht viel gewesen. Und gleich darauf bin ich dann auch zugegangen. Aber so habe ich eigentlich die ganze Linkszene kennengelernt von St. Gallen. Vor allem über den Engel und über die Grabenhalle. Und nachher vor allem auch über den Martin Amstutz. Also er war da immer mein Held gewesen, politisch, weißt du. Und ich habe ihm eigentlich viel zu verdanken, muss ich sagen. An Martin Amstutz. Und habe es schön, dass ich auch jetzt einmal wieder noch Kontakt zu ihm habe. Oder? Genau, so bin ich eigentlich in diese Szene gerutscht. Und zum Glück, sonst, ich weiß nicht, ja, das war schon noch cool gewesen. Auch in diesen besetzten Häusern, weißt du, das ist schon noch. So zum Beispiel alte Stackerei in Basel, das war während der Zeit, gewesen, wo ich in der Zeughausgasse war. Das ist schön, das war ein riesen Areal gewesen, weißt du. Und die Leute haben ihre Hängematten zwischen den ehemaligen Treibhäuschen gehabt. Und wir hatten eine Boccia-Bahn, einen Swimmingpool, in so einem Ding haben wir einen Swimmingpool gemacht. Oder Sauen und Hühner haben wir dort auch gehabt. Und Konzerte haben die ja einmal auch organisiert. Zum Beispiel hat Exploited dort gespielt. Und dann haben sie dann den Strom abgestellt während dem Konzert, weil sie irgendwie in der Stadt go Auto kaputt machen sind oder so. Und dann ist das rausgekommen und haben sie den Bands den Strom abgestellt. Oder Gortato habe ich dort gesehen. Darum war ich letztens der Streit, sind Gortato in der Grabenhalle gewesen oder nicht? Und ich habe gesagt ja und die anderen gesagt nein. Vielleicht ist es wirklich, habe ich es halt wirklich einfach nur an anderen Orten gesehen. Jemand, ich weiß, dass es mehr als einmal gesehen hat. Und dass ich es einmal in der alten Stadtgärtnerei gesehen habe. Genau.
Magst du noch ein bisschen beschreiben? So die 80er und 90er Jahre sind ja in ganz vielen Städten, wo man dann vielleicht halt eher Berlin oder Zürich so ein bisschen im Kopf hat, mit Hausbesetzungen, irgendwie auch eine Zeit von grossem Aufbruch gewesen. Wie hast du die Zeit erlebt und vielleicht auch in St. Gallen? Was ist da für
eine Zeit gewesen? Ja, eben in St. Gallen ist natürlich nicht viel passiert. Wir haben zwar ab und zu wieder so Blitzbesetzungen gemacht, zum Beispiel dort beim Spelterini-Platz, dort hat so alte Häusle. Wenn du auf das Schloss runtergehst, wo der blaue moderne ist, gerade am Ecke. Zum Beispiel dort. Dann sind wir einmal in irgendwelchen Treffs gegangen oder an Acho-Treffs oder VVs. Viel, gell, haben sie da gemacht. Gut, für mich war das meistens langweilig. Also,
nicht Bock hast zum Reden, sondern eher zum Machen.
Ja. Ja. Ja, aber ich habe schon auch einmal Sonderregelungen gehabt. Oder? In vielen besetzten Häusern sind Junkies nicht erlaubt. Am Anfang war noch immer, das war auch bei uns in Zeughausgasse so. Gewesen. Und irgendwann haben sie halt müssen sagen, es geht nicht. Auch in der Wohlgrat zum Beispiel in Zürich. Dort hat es auch mal eine Weile lang so wie eine Fixerstübli gehabt. Und dann sind halt immer Dealer auch dort angekommen. Und dann ist er halt mühsam geworden. Oder? Und dann hat es halt einfach geheißen, ja, der Bobby, mal, der Bobby schon.
Ausnahme. Ja, das sind ja viele Besetzungen gewesen, oder? Jetzt aus heutiger Sicht könnte man vielleicht ein bisschen naiv sagen, zu dieser Zeit sind die Mieten sind noch günstiger gewesen, es hat vielleicht mehr Platz gehabt. Woher ist aber die Dringlichkeit gekommen nach Hausbesetzung? Also aktuell ist jetzt gerade in Zürich das Kochareal, das geräumt worden ist. Also ist irgendwie ein Thema, das einem heute sehr fest beschäftigt, so Wohnraum. Ist das dort schon ein Thema gewesen?
Eigentlich hat sich nicht so viel verändert. Wohnraum und viele Sachen sind eben leer gestanden und niemand hat sich quasi darum gekümmert. Und Herbstbesetzung ist natürlich schon cool gewesen, aber das war ja auch noch 2-3 Tage oder so. Das war also ganz kurz gewesen, oder eine Woche oder keine Ahnung, ich weiß es doch nicht mehr. Aber ganz kurz war das gewesen. Und das Zeughaus war ja auch nicht wirklich besetzt gewesen. Dort haben ja eigentlich, haben sie, glaube ich, 400 Franken, also für das ganze Haus haben wir 400 Franken jetzt müssen zahlen für das. Das ist, glaube ich, immer noch genau gleich. Einfach die Nötigkeit nach billigem Wohnraum oder auch halt nach selbstbestimmtem, organisiertem Leben, autonomen quasi.
Weißt du, das dort für eine Stadt gewesen, St. Gallen? Also, wie kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen? Oder würdest du sagen, es ist überhaupt schon so etwas wie eine Stadt gewesen? Also, heute gibt es dermassen viele Räume für Kultur, für organisierte Kultur, wo sie dort alle entweder gerade im Entstehen gewesen oder noch gar nicht
gegeben hat. Also
so ein bisschen verschlafenes Dorf gewesen.
Da hat es einfach Stadttheater gegeben und Tonhallen und die etablierten Sachen, große Häuser halt. Aber so kleine Sachen, das ist nach und nach. Das ist nach und nach und auch, wie sagt man, die Nachfrage ist immer grösser geworden. Und Grabenhalle, ich mag mich erinnern, eben, ich spreche es jetzt gerade mal an, ich habe ja vor kurzem da noch so eine Zeitschrift, die wir einmal in der Zeughausgasse gemacht haben, bekommen. Die habe ich da vor mir. Das ist da 14.02.1989. Und da ist eben Hechbesetzung zum Beispiel auch ein grosses Thema, oder? Immer wieder kommt es mal vor.
Da könnt zum Beispiel, ein paar Bilder vielleicht noch aufladen?
Nennen wir den Fisch beim Namen Hecht. oder da, eben von der Krabbenhalle. Nächste VV, Dienstag, 14.02. Das gleiche Datum wie Grubenhölle, oder? Unten steht da. Wir sind halt immer noch mal ein bisschen ein eigenes, weißt du, wie viel Zeughausgasse? Wir sind einmal bei der Linken noch mal noch ein bisschen eher die Linke. Also so habe ich es empfunden. Sie waren eher die Kommunisten, weißt du, und wir eher die Anarchisten. So.
Wer sind eher die Kommunisten gewesen?
Ja, die Leute vom Engel und Also habe ich es einfach empfunden. Und sie sind ja auch da recht alle, meine damaligen Freunde, die jetzt zum Glück zum Teil auch noch leben, rote Socken. Ja, jedenfalls da steht so. Und sie verlangen 6 Franken, also jetzt in der Grabenhalle, und sie verlangen 6 Franken Eintritt. Und für alle ist es einfach so. Pünktli, pünktli, pünktli. Wie es bis anhin war. Dabei, aber nicht im Keller. Haben wir mal da ein Keller-Ding gegeben, der Grabenhalle, den haben wir scheinbar besser gefunden. Oder ist billiger gewesen, glaube noch 5 Stutz. Und die armen Schlucker werden auf die Seite geschoben und müssen selber weiterschauen. Das wollen sie dann Freiraum nennen. Nehmen sich gegenseitig aus, statt auf den Staat loszugehen.
Sehr gut, also seit die Grabenhalle ist irgendwie entstanden, auch im Kontrast zu dieser, man könnte sagen, bürgerlichen Hochkultur. Und man hat sich da den Raum auch so ein bisschen erkämpft, aber es hat innerhalb von der Grabenhalle und von der Szene auch so ein bisschen Grabenkämpfe oder Auseinandersetzungen gegeben.
Also nicht gross, vielleicht. Aber eben wir sind schon immer ein bisschen aus und aus gewesen. Wir sind immer ein bisschen geschnitten worden, habe ich das Gefühl. Sogar da eben im Güllens grünen Gemüse, da kommt Zeughausgasse nicht vor, außer beim Artikel über die Jasmin, die dort gewohnt hat. Aber auch sie erzählt nicht viel. Sie erzählt nicht von unserem Varieté, wo wir einmal...
Erzähl doch noch ein bisschen über die Zeughausgasse.
Eben, weißt da haben sie einmal Varieté gemacht, weißt, oder Crêpe au Trèpe. Das ist das erste Mal, als ich Zeughausgasse kam, hat mir der Röbi mitgenommen, einen von da, von den Engelleuten. Und er hat gesagt, komm, wir gehen noch in Zeughausgasse, dort ist Crêpe au Trèpe. Und so habe ich eigentlich Zeughausgasse das erste Mal kennengelernt. Und da sieht man es, Crêpe au Trèpe. Oder eben das Café Serim. Haben wir das genannt, wo der Martin Amstutz und wir von der Zeughausgasse gegründet haben. Wir hatten ja eine Bar, also eigentlich auch natürlich nicht angemalt, aber die war immer pumpenvoll, wenn wir offen waren. Und die haben wir, die hatte eine wunderschöne Strukturdeckung, oder? So weiss. Und die haben wir gelassen und alles andere haben wir aber schwarz angemalt. Einfach alles schwarz und auch Bar und alles war schwarz. Genau, oder da steht, oder im Heftchen da. Geändert haben wir eben auch schon, das ist sehr schön, schauen wir da an BenutzerInnen. Also das ist nicht erst etwas Neues oder ein neues Thema. Oder
und wie so. Haben wir es mit einem grossen I? Das ist ja dann auch noch umstritten.
Ah ja, nein, ist klein. Dort, ja, genau.
Ein Strich noch ein
bisschen. Mit einem, okay. Genau, mit einem Schrägstrich, nicht Slash. Slash ist doch ein Wort. Schrägstrich ist doch so ein schönes Wort. Mit einem Schrägstrich, genau. Und Zeug aus Höck, oder? Mittwoch, 1.11. 19 Uhr, Kaffeeserie. Ja, wunderschöne Sachen hat es da drin, Zeichnungen, alles Mögliche.
Was für eine Auflage haben Sie von dem?
Ich glaube, gesamthaft waren es 13 oder 14 Hefte gewesen, und da ist Heft Nummer 7.
Wo denn so, so aufgelegt waren? Sind die, ja,
die haben wir einfach so, eben, die haben wir so zusammen, und dann haben wir die zusammen gemacht quasi, oder? Und jeder hat irgendwie auch können. Bei uns hat eh immer, bei uns ist wirklich so voll Anarchie gewesen, also da hat es keine hierarchische Strukturen gegeben. Und da hat jeder können etwas machen, wo dort gsi sind. Aber eben der harte Kern ist so 4-5 Leute gsi. Oder da, schau mal, wunderschön. Hecht, unsere Rache wird furchtbar.
Magst du noch kurz ein bisschen erzählen über die Hechtbesetzung? Also du sagst, ja, weißt ja gar nicht mehr so viel. Also weißt du nicht mehr, ob es 3 Tage waren oder
eine Woche? Ja, eben, wenn ich erinnere, ich weiss, es waren schon ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass wir Polizeifunk haben abgelassen haben. Oder dass wir eine schwarze Fahne aufgehängt haben.
Was haben wir gehört im Polizeifunk?
Ja, eben, weißt du, wenn es kommt und so, ja, wegen der Räumung, Räumen und so. Wir sind dann vorbereitet gewesen, quasi. Gut, wir sind alle so zusammengehockt, außer Jeans eben einer, aber das habe ich auch später erfahren, da war ich wahrscheinlich wieder rein. Ja, dann ist alles halt und so. Ja. Aber es war schön, ich habe dort mit Maldi Test auf der Bass spielen. Und das ist wirklich so coole Erinnerungen. Und auch in der Zügusgasse habe ich mit, zum Beispiel mit dem Wagi, der ist nachher, glaube ich, Lehrer geworden oder so, mit dem haben wir zusammen Band gehabt und Jingle Bells verpunkt zum Beispiel. Und leider erwähnt dort Jasmin im Güllens grüne Gemüse überhaupt nicht von dem, sondern er nennt mich nur einmal als Junkie, wo man hat immer schauen, dass er nicht einschläft und stirbt und hat watscheln und mit ihm rumlaufen, das hat sie sicher mitgemeint. Aber dass ich da auch Musik gemacht habe und so, weißt du, ja, es ist ein bisschen enttäuschend. An dieser Stelle ein Gruß an Jasmin.
Können wir so jetzt nachholen, alles, ja, genau. Was dort nicht drinsteht, können wir jetzt da erzählen.
Ja, nein, wir haben ja wirklich viele Sachen auch gemacht und genau, oder was hast du jetzt gesagt, mal von der
Hechtbesetzung?
Hecht sind wir nicht bei der Zügusgasse, genau. Ja, zum Beispiel mag ich mich noch erinnern an die Hechtbesetzung, dass ich noch in die Zeitung gekommen bin, ins Tagblatt, nämlich auf dem Balkon oben drauf, weißt du, früher noch das Ding, das jetzt so Fenster hat, oben durch, das war eine Terrasse, eine wunderschöne Terrasse, wo du von draussen sitzen konntest. Und auf der haben sie dann ein Foto gemacht, aber ich so in eine Decke von der Angelika Heindl, in eine Decke von der, die die Ballettschule da gegründet hat, nachher in der Decke von ihr eingehüllt gewesen, sodass man mich nicht unbedingt erkennt. Oder? Wobei, wie gesagt, mir ist das ja eh, gell? Ich war dort fast ein bisschen zu offen gewesen, mir ist das auch ein bisschen wurscht gewesen.
Das war Weihnachten 1988, einfach noch für die Chronologie, okay. Also die Hechtbesetzung. Genau.
Ah ja, und das ist ja Februar 89, genau, und da war sie schon grün gewesen, genau. Ja, ja.
Genau, jetzt hast du auf etwas angespielt und hast gesagt, ja, mir ist es mal egal gewesen, wenn man mich erkannt hat. So, du bist 1992, wenn man in der Talkshow schon gesagt oder im Einspieler kommt, glaube ich, auch vor der erste Punk gewesen, wo man im Schweizer Fernsehen gesehen abwäschen. Das war die Wohlgrotbesetzung in Zürich. Wie bist du dort beteiligt gewesen und wie ist es dazu gekommen, dass du dort am Abwäschen gewesen bist?
Ja, also der SRF, beteiligt.
SF-Sendung damals noch.
Ja, genau. Also beteiligt. Beteiligt bin ich gewesen, weil ich mit den Punks dort einfach gewohnt habe und einen Kollegen gehabt, wo dort also ein Zimmer hatten quasi. Haben wir cool abgeschlossen, weißt, als Schloss einfach so eine riesige Kette und ein Loch durch die Türe gemacht und durch den Balken, durch den Zaun und so. Da ist dann das Schloss von der Türe gewesen, zum Beispiel, oder? Man hat eben nicht immer können, auch in den besetzten Häusern nicht alles offen lassen, obwohl man ja da gern gemacht hätte, gell? Aber ich bin einfach auch bei denen gepennt und dort sind auch mal Konzerte und so politisch oder so engagiert habe ich mich jetzt einmal nicht gross, weißt. Wenn etwas war, habe ich einfach mitgemacht oder Demo oder so etwas angestanden, ist klar, dann sind wir der schwarze Block am vordersten Front gewesen, oder? Aber sonst wirklich so engagiert, eben, mir war halt leider das Top wichtiger gewesen, oder, zu dieser Zeit. Aber es sind gleich schöne, wunderbare Erinnerungen von diesen Besetzten. So zum Beispiel, einmal, der hat so einen Jazzkeller in der Wohlgrund. Und dann haben sie irgendwann mal gespielt und ich auch wieder geschrauen, das ist scheiße, das ist scheiße. Und dann haben sie so zurückgeschrauen, ja, sollen wir aufhören? Und in mir, ja, und dann haben sie einfach aufgehört. Und die anderen, denen was gefallen hat, die sind natürlich total enttäuscht gewesen, oder? Ja. Aber ich mag mich noch gut erinnern, dass sie dann einfach aufgehört haben. Und, ja, es gibt schöne Storys, oder der alte Stadtgärtnerei. An den Demonstrationen bin ich zum Beispiel neben dem Dani Levi gelaufen, der auch mitdemonstriert hat. Das ist jetzt ein Regisseur, der schon lange in Berlin wohnt. Jetzt eben, oder? Aber ja, der ist da auch noch nicht so bekannt gewesen, aber mittlerweile ist er sehr bekannt.
Also, du hast von vielen Demonstrationen geredet, wir haben vorher von der Nazi-Vergangenheit von deinem Vater geredet. Wie ist die Situation dort in St. Gallen oder in der Schweiz allgemein gewesen? Sind irgendwie Nazis ein Thema gewesen, ein Problem oder auch in St. Gallen?
Ja, also halt die Skinheads, das ist am Anfang da von der Grabenhalle ja ein sehr Problem gewesen. Auch in der Zeugusgasse sind sie mal gekommen und haben uns ein paar Tage belagert. Ich weiss zwar nicht, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass ich dann auch dort war, obwohl die Skinheads auch da. Wobei, klar, Punks sind zum Teil schon auch mit rechten Skins umgezogen zu dieser Zeit. Das ist eben noch ein bisschen das Paradoxe, weißt du? Und manchmal hat man sich prügelt und manchmal ist man zusammen gegangen oder so, oder? Aber vielleicht bin ich da gerade im Gefängnis gewesen, gell, oder auf der Flucht. Ich bin halt ja da in die Knastzelle und bin dann auf die Flucht gegangen. Da ist eben, sind eben auch noch, wären eben auch noch interessante Storys. Das war auch zu dieser Zeugusgasse-Zeit. Das ist die ganze Zeugusgasse noch mitgekommen aufs Gericht, mag ich mich erinnern.
Mit dir?
Ja, jedenfalls der Martin war auf sicher dabei gewesen, die anderen glaube ich auch.
Und wieso bist du vor Gericht geladen gewesen?
Ja, das ist, ich habe mal die, also so persönliche Dinge, sicher auch an Demos und so, aber vor allem wegen der Silvester 87, glaube ich, war da. Da haben wir die Mali Test, hat eben da, wo ich jetzt den Laden habe, ein bisschen weiter vorne, wo, haben sie jetzt abgerost, jetzt ist eben dort das Longville, haben dort den Proberaum gehabt und ich bin mit meiner Freundin hin, da habe ich noch mein Bauernhäuschen, genau, bin dort hin und dann hat sie einfach mit dem Trümmer angefangen rumzuknutschen, meine Freundin, und aus Liebeskummer eigentlich, habe ich dann Bierflaschen genommen und etwa 3-4 Mal bin ich auf und immer wieder neue Nachschub geholt und habe alle Schaufenster kaputt geschlagen, als dass ich auf ihn los wäre oder so, weißt du. Und das ist eben sehr interessant. Da war ja nachher die Posthalle, gewesen, die bekannt, oder vorher, nicht nachher, vor, die haben sie dann abgerissen, 82 oder so, wo die ersten Punks eigentlich, ich bin so gesehen, die zweite Generation, nicht die erste, oder sogar die dritte, nein, die zweite Generation, oder? Und das habe ich leider nicht mehr miterlebt. Aber lustig, dass ich jetzt genau dort meinen Laden habe, weißt du? Dass ich jetzt dort meine Galerie habe, wo ich da die Schaufenster reingeworfen habe. Wahrscheinlich wäre jetzt mein Schaufenster kaputt, oder? Wenn es der Bobby noch. Ja. Also, das ist noch irgendwie interessant.
Ja, vorher noch kurz zu der Nachfrage. Du hast gesagt, da bei der Gabalex auch am Anfang in den ersten Jahren immer so ein bisschen Stress mit Skinheads und Faschos.
Genau,
ja. Magst du dazu noch etwas erzählen?
Ja, das sind so hat nicht viel gegeben, so 5-6 Stück. Ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen mehr gegeben, aber das sind die, die auch auffällig dann rumgelaufen sind mit Glatzen und Bomberjacken und Springerstiefeln. Und ganz am Anfang sind sie vielleicht noch ein, zweimal da gewesen. Und nachher haben sie aber, hat der Matthias vor allem dafür gesorgt, der Stäbler, dass die nicht mehr reingekommen sind. Oder dann hat er das draußen einmal abgewehrt. Ja, und irgendwann ist er da verlogen mit diesen Skins. Aber am Anfang hat es da schon noch rechte Skins gehabt, klar. Und weißt, mit Zigeilen und weiss ich nicht mehr. Oder Schweizer Künstler auf den Bomberjacken und so.
Es hat im Tagblattartikel, wo es zu dieser Ausstellung geht, die du schon vorher erwähnt hast, 2009 oder 2010, glaube ich, im Rümpeltum, kommt ein Satz vor, wo du gesagt hast, du hast von einem Durchschuss an der Langstrasse erzählt.
Ja, genau.
Ich erinnere
mich, was ist da für eine Geschichte? Ich habe mir da ein paar Storys aufgeschrieben, wo ich finde, muss ich einfach erzählen.
Ja, das ist gut, dann gib ihm.
Genau, und da ist, Martin, nimm dir mal den Schreiber da. Und da ist auch eine Story von denen. Da bin ich an der Langstrasse gsi. Also da ist schon, glaube ich, Letten gsi, nicht mehr eine Blattspitze-Zeit. Und dann, ich weiss nicht mehr, ich glaube sogar, ich habe es verkauft. Und dann, das heisst, da ist die Szene gsi beim Brückli, beim Letten vorne. Und ich weiss nicht wieso. Keine Ahnung wieso. Ich habe immer erzählt, damals den Leuten, vielleicht, weil sie mich ausnehmen wollten oder so, weil einmal haben sie mich so wie eingekreist und ich bin denen unter den Beinen davor gesagt. Aber ich habe keine Ahnung, ob da wirklich nachher die waren, weißt du, die geschossen haben. Jedenfalls bin ich so, stehe so und zumal macht es tschung, tschung. Und ich habe ja da mit dem Schiessen schon kennt von den Bullen her, weißt, ich habe auch so ein Ding um den Hals gedreht, so ein Gummigeschoss, wo sie mal auf mich geschossen haben mit dem. Und dann habe ich zuerst gemeint, das sei die Bullen, weil die sind dort oben, die sind auf der Brücke oben gestanden, mit so einem Gasding im Anschlag oder eben Gummigeschoss im Anschlag. Und haben uns da so ein bisschen angeschaut und überwacht. Oder? Und haben gemeint, die haben auf uns geschossen. Und dann hat es neu gemacht, pium, pium. Weißt du, wie im Film, kannst du dich querschlagen. Und tschim, wirklich so hat es getan. Und dann habe ich meine Hand angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, da wird ja scharf geschossen. Weißt du, ich habe es richtig so, weißt, das Weisse vom Muskel gesehen, oder? Und dann habe ich gemerkt, da kann kein Gummi geschossen sein. Und dann habe ich aber den Hut verloren gehabt. Und dann habe ich mich hinter einem Baum versteckt, dort am Letten, oder? Und dann haben die immer noch geschossen. Und der Baum hat es dann auch so gemacht, und das Zeug ist abgefetzt, weißt du, da hat man das Leben gerettet, der Baum. Und dann bin ich dann so den Hut hinterher geholt und dann wieder hinter den Baum und nachher bin ich abgesäckelt. Im Traum, kennst du vielleicht, wenn du träumst, dann rennst und rennst, kommst du nicht davon. So habe ich mich da gefühlt, aber zum Glück bin ich dann davon gekommen. Und das Interessante ist vielleicht noch zu sagen, Jahre später, jetzt, da, wo ich schon nach dem Entzug und Kunst gemacht habe, bin ich dann mal auf Zürich die Bäume gefüttert, weil sie malen wollten oder so. Und dann prompt haben sie genau den Baum abgesägt. Aber es war nicht krank, wie sie mir immer erzählen. Auch dann nicht. Und dann habe ich, ach schade, dann habe ich aber gleich gezeichnet. Das habe ich eigentlich auch noch mitnehmen. Da habe ich so ein paar Sachen daraus gemacht. So.
Und die haben auf dich geschossen?
Ja, die haben eindeutig auf mich geschossen. Weil ich habe ja nicht nur einen Schuss. Am König habe ich einen Streifschuss. Und da so einen halben Durchschuss da an der Hand gehabt. Oder?
Und du gehst davon aus, es ist darum gegangen, weil du am Dealen warst?
Nein, oder ja, ich vielleicht auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso das war. Ich habe mal irgendwie eine Lederjacke dort unten aus einem Führling gefischt. Vielleicht war es auch wegen der Lederjacke. Weißt, und der hat entdeckt, hey, das ist ja meine Lederjacke oder so. Weißt, vielleicht hat es einen anderen geklaut, hat es dann ins Führling geworfen. Und ich habe sie aber gerettet, so ganz dicke. Ich habe sie nicht mehr, so ganz dicke Lederjacke. Aber keine Ahnung. Ja, bis heute keine Ahnung, wieso die auf mich geschossen haben. Dann bin ich davon gesagt, wie gesagt, oder? Und irgendwann in den Opfer, also Spital in Zürich. Und dort war es noch eine krasse Erfahrung gewesen, weil ja so Schmuck noch von Griechenland dabei hatte, so Silberring und so, wo ich in Griechenland, wo ich eben auf Kurve gegangen bin, also Flucht bin, wo ich da ins Gefängnis hätte sollen, das erste Mal. Ja, zweimal im Vollzug. Das erste Mal und dann sind wir eben ja zuerst auf Wien. In Wien habe ich den kalten Entzug gemacht. Nach 14 Tagen hatte ich so etwas wie einen Epi-Anfall gehabt. Dann bin ich auch noch 14 Tage in Psyche zu Wien gekommen. Bis heute ist es nicht klar, ob das jemals gezahlt worden ist.
Und dann sind wir
eben noch weiter auf Griechenland. Oder? Und in Griechenland haben wir dann irgendwann kein Geld mehr gehabt. Und haben wir dann in den Höhlen gewohnt in Griechenland und sind arbeiten auf der Orangenplantage, weil das war ja nicht im Sommer zur Hauptsaison, sondern das war im Winter. Oder? Und da, im Winter tust du ja die Orangen pflücken, genau. Ja, das ist noch interessant, wo das Bienenhäuschen war ja auch mal da, gewesen. Kommt mir jetzt eben gerade auch in den Sinn. Das Bienenhäuschen ist ja auch eben wie so das Vogus oder Schellenacker nachher. Das war noch vor dem Schellenacker, das Bienenhäuschen. Aber das Bienenhäuschen, dort haben wir schon, wo dann auch immer Ärzte anwesend waren und so. Dort ist schon richtig Unterstützung gegangen, oder? Und dann laufen so ein Bienenhäuschen und dann kommen so zwei Junkies und sagen, Bobby, willst du uns nicht unseren Hund abkaufen? Für 50 Stutz. Und ich so, was? Nur schon, weil sie das überhaupt machen, habe ich gedacht, ja sicher, oder? Und dann bin ich zu dem Hund gekommen und ich habe dann Argos getauft. Da ist mir eben darum jetzt in den Sinn gekommen, weil ich habe gemeint, Argos, coolen Namen, habe ich erfunden. Weißt, dabei, wo ich dann eben in Griechenland war, komme ich in ein Städtchen, wo Argos heisst.
Hast du nach dem benannt?
Nein, ich habe ja nicht gewusst, dass es das gibt. Ja. Oder? Und ich so, wow, jetzt komme ich in eine Stadt, wo Argos heisst. Er hat doch ich erfunden, den Namen. Weißt du?
Sehr gut. Ich habe als letzten Block nachher noch ein bisschen aufgeschrieben, oder hätte gerne noch ein bisschen über deine Kunst jetzt geredet und vielleicht auch Musik. Aber ich weiß nicht, ob du auf deinem Zettel noch zwei, drei Geschichten hättest, die du vielleicht vorher.
Ja, hat eben schon interessante Geschichten. Ich mache kurz. Zum Beispiel bin ich einmal, als ich an der Zügelsgasse gewohnt habe, hat das Tagblatt so Ausschreibungen gemacht, Bungee Jumping in Frankreich, oder? Und River Rafting. Und dann habe ich mich angemalt und dann bin ich gegangen da, und dann bin ich in den Bus gestiegen, oder? Und dann hat mich alles so komisch angeschaut, weißt du, bei der Abfahrt, oder? Und da ist so Gameboy gerade aufgekommen und dann alle so am Gameboy, am Spielen gewesen, weißt du, am Gerät da. Und dann denkt, weißt du, da von Komischen da mit Nasen und Ohrringli und weiss ich nicht was, weißt du? Und das Lustige ist, bei der Zurückfahrt bin ich der Held gewesen. Weil, wo wir dann unten gewesen sind und springen hätten sollen, bin ich erstens mal als Erster an, weil niemand als Erster springen wollte. Und dann sehe ich am schönsten gesprungen von allen, eben als kein Wunder, oder? Also an der Kronstone. Und dann hat mir es eben so gefallen, dass ich nochmal springen wollte. Und dann hat es gesagt, nein, jeder darf noch einmal, oder? Und wir haben ja auch noch einmal gezahlt. Und nachher haben sie gesagt, gut, dann gumpi halt nochmal ohne Seil. Ich finde eh, no future und so, mir ist eh alles egal. Gumpi halt ohne Seil. Bin ich aufgestanden aufs Gelände, weißt, dann haben sie mich gerade runtergezerrt und gesagt, ja, weißt du was, komm, wir sammeln alle für den Bobby. Und haben alle die gesammelt, die mich vorher so komisch angeschaut haben, weißt du. Haben alle für mich gesammelt und habe ich nochmal als Einziger einen zweiten Sprung dürfen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber rückwärts. Dann habe ich gesagt, aha, halt, dann wenn wir die anders anbinden, dann haben sie mich müssen den Bauch anbinden, nicht an den Füßen, oder? Weil ich habe dann rückwärts Auerbacher Saltos gemacht, weißt du. Da haben sie dann auch auf Video aufgenommen. Und eben, alle total fasziniert von mir, weißt du. Und ich komme da zu sagen, ah, was mache ich? Ich verhänge irgendwo in einem Haus dort in der Nähe beim Stadtpark und verhühnere das Video mit meinen Sachen drauf, weißt du. Genau, nächster Punkt. Ich mache schnell. Es gibt eben wirklich lustige Storys. Zum Beispiel, einmal bin ich ja eingeladen gewesen, an Präsidentenfeier da von der Alexandra Ackeret. Und dann ist dort einer von der GLP, Marcel Bauer, auch gewesen, oder? Und dann sagt er so, Bobby, ich kenne dich schon 43 Jahre. Ich muss dir mal etwas erzählen. Du hast mal, ich mal im Schützengarten müssen Handorgel spielen. Und dann hat er ihn so angeschissen eigentlich, oder? Und dann hat er da eine Aufführung gehabt. Und kurz bevor sie angefangen haben, wer kommt die ganze Veranstaltung crashen? Der Bobby, oder? Und dann habe ich schön gefunden. Weißt du, ich kann mir es gerade vorstellen, vielleicht habe ich so einem sogar noch die Handagel aus der Hand genommen und so ein bisschen gespielt. Oder eine andere schöne Geschichte ist auch immer wieder vom Kloster, weil in dieser Zeit sind die Kiffer auch immer einmal beim Kloster oben gehockt, oder? Und dann zum Beispiel hat mir einer erzählt, oh Bobby, weißt du noch die Zeit, ich sei so am Pennen, also wie am Pennen, und dann sagt Bull, also Polizei kam und hat gesagt, ja, da, der geht nicht anschlafen. Und heute darfst du nicht mal mit dort sitzen. Weißt du, bei der kleinen Kapelle auf den Stegen. Die ist heute abgesperrt, genau. Und dann schaue ich so im Halbstand und sage, ah, Bulle, ich bin voll noch fit. Und er, ja, klar, sehen wir. Und dann habe ich gesagt, du, ich mache dir da jetzt auf der Stelle einen Überschlag oder einen Salto oder so. Und er, ja, klar, klar, oder? Und dann habe ich das scheinbar gemacht. Und die haben nichts mehr gesagt.
Dann hast du können weiter schlafen.
Ja, die seien ruhig gewesen. Oder auch dort am gleichen Ort. Es war so heiß gewesen, ich weiss nicht mehr, welchen Sommer. Ich ziehe alle Klamotten ab, weißt, und gehe im Brunnen baden. Oder? Und so nach ein paar Minuten kommen so eine ganze Gruppe Klosterfrauen um die Ecke. Und die waren natürlich total schockiert gewesen, ein nackter Mann im Brunnen. Und ich habe dann aber vor ihnen so auf dem Rändchen vom Brunnen oben so vortanzt, eigentlich für sie tanzt. Und das Schöne ist eben, all diese Storys tue ich jetzt in meiner Kunst verarbeiten. Eben zum Beispiel die Klosterfrauen schon, da habe ich jetzt gemalt. Weißt, ich habe jetzt noch ein zusätzliches Atelier, der Kretzerbock. Und dort habe ich das gemalt. Oder auch die Banker-Story, die ist auch sehr schön. Die habe ich auch gemalt. Da ist, weißt du, Wegelin-Bank hat es ja früher noch geheißen, gerade neben dem Waghaus. Dort bin ich einmal der Dachengel drauf. Weißt du, dort bei dieser Bahn. Und dann bin ich, gerade wo ich dann runterkomme, kommt der Banker raus, so ein fetter Mann mit Schnauz. Und er war total hässig und hat mich wollen. Und dann bin ich ihm davor gesäckelt, weißt du. Und da habe ich jetzt auch so gemalt. Und den Banker vom Banker verfolgt, habe ich es dann genannt, oder? Lauter so Storys halt. Oder einmal haben wir an einer Demo in Zürich einen Mercedes, also so fünf Punk, so ein Mercedes, aufs Dach, das ganze Auto aufs Dach gekehrt und der Besitzer hat oben im Hotel aus dem Fenster geschaut, weil das ist, glaube ich, autofreie Sonntag-Demo gewesen oder irgend so etwas gegen Auto. Und dann ist der einfach in den Demonstranten gefahren. Und irgendjemand hat eben dem seine Nummer behalten und dann haben wir das voll gefunden, das Auto, und wir haben es dann eben. Und er hat einfach zugeschaut und die Polizei hat nichts gemacht, oder? Ja, keine Ahnung, ja. Und genau, lauter wirklich so sehr, sehr schöne Storys.
Vielleicht können wir uns ja auch ein, zwei noch für den Schluss aufsparen. Aber eigentlich wäre es jetzt irgendwie ein guter Anschlusspunkt oder Anknüpfungspunkt für Kunst. Und viele Fragen, die ich mir da aufgeschrieben habe, ist eigentlich schon fast beantwortet. Aber vielleicht so ein bisschen die grundsätzlichste. Du heisst, oder du nennst deine Kunst Gesaugsart, oder wenn ich es richtig ausspreche. Genau. Oder
Gesaugs, für mich ist ja, eigentlich ist Gesaugs ja so eine Erfindung eben von denen, von der Zygusgasse, von Martin Amstutz. Und irgendwie so etwas Intellektuelles hat man es mal erzählt, aber entweder bin ich nicht rausgekommen oder habe es wieder vergessen. Für mich war es einfach immer Chaos. Gesaugs ist Chaos, weißt du? Und das Schöne ist, eben in dem Heft, das ich vor kurzem von Mario bekommen habe, steht da auch zweimal. Einmal ist es nicht von mir geschrieben, das könnte von Martin geschrieben sein, und einmal ist es von mir geschrieben. Irgendwo da. Ja, ist ja gleich, ihr seht es ja eh nicht, genau. Schau da. Punkstead. Jawohl, da war sicher auch ich dort. Oder da, das ist meine Ratte. Die ist wenigstens ins Gülle ins grüne Gemüse gekommen. Man hat zuerst nicht gesagt, Bobby, du bist auch drin. Aber ich habe mich nirgends gefunden. Aber aus Gesaugs, wenn wir jetzt gerade dabei sind, habe ich im Gülle ins grüne Gemüse gefunden, wo sie ein Bild vom Hecht gemacht haben, vom Innenraum vom Hecht, kurz nach der Besetzung, glaube ich. Räumig. Und dann dort steht auch so Gesaugs an der Wand, gross geschrieben mit meinem Namen, weißt
du. Hier in der Grabenhalle habe ich es auch irgendwo entdeckt.
Okay.
Weiss aber nicht, von wem das es ist.
Schau da zum Beispiel, oder? Zuerst hat einer geschrieben, noch mehr Chaos mit K, und ich habe dann Gesaugs drüber geschrieben.
Genau. Also Chaos ist irgendwie ein Thema in deiner Kunst. Geht es dir darum, um irgendwie Chaos darzustellen oder vielleicht auch durch die Kunst das Chaos ein bisschen zu ordnen oder zu bändigen?
Eigentlich habe ich Chaoskunst genannt, meine Kunst, weil ich am Anfang ja so Röhren gemacht habe und einfach total und auch null Konzept, Antikonzept ist auch schon wieder ein Konzept im Prinzip, gell? Kein Konzept gehabt und einfach voll wild durcheinander und so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, weißt? Und schon dann auch gemalt, aber ist ja dann ein bisschen anders entstanden. Ich habe ja während dem, ich habe schon immer wollen, eigentlich malen, man sieht ja auch da, die Ratte habe ich gemalt, meine Ratte da, weißt du, wo da drin ist. Aber ich habe es ja halt eben, weil ich mit abhängig bin, da hast du keine Zeit, weißt du, hast keine Zeit für, oder Gedanken für so etwas. Klar gibt es vielleicht Leute so, aber so Leute wie ich, die auch noch Benzo und Alkohol abhängig sind, sind keine Zeit für so etwas gehabt, oder Lust oder keine Ahnung. Ich habe aber immer auf Leinwand malen. Ich habe mir immer so cool vorgestellt, in einem Atelier auf Leinwand malen. Und als ich dann im Entzug war, habe ich ja da meine, wo ich auch schon erwähnt habe, meine Rollertechnik erfunden, während dem Entzug oder in der Gestaltungstherapie in Wiel. Und es war noch lustig, so der Gestaltungs-, der Benny Lütti hat geheißen, da, der da geleitet hat, ist so gekommen und hat gesagt, wow, Herr Mohr, wo haben Sie das gelernt? Und ich, was gelernt? Jetzt? Da? Und er, nein. Weißt du, er hätte es nicht können glauben, dass ich das nicht irgendwo gelernt habe vorher, so mit dem Rollermalen. Und so ist eigentlich dann meine Kunst entstanden und habe eben einen Namen gebraucht. Und ich habe gesagt, ja, klar gesagt, weißt du, so gesagt, oder?
Also du bist zur Kunst gekommen über die Gestaltungstherapie. Hat Kunst für dich heute immer so etwas Therapeutisches? Oder? Also du hast vorher gesagt, beschäftigst dich mit Sachen oder Sachen kommen dir die Kunst vor, die du erlebt hast.
Ich sage es nicht so gerne, aber eigentlich mache ich auch heute noch, ist das immer noch Therapie, also ist einfach Therapie, Selbsttherapie, das ganze Malen, oder? Und gut, man kann sich schon nicht jetzt so vorstellen, wie im therapeutischen Malen. So ist es schon nicht bei mir, aber im Prinzip ist es schon auch Selbsttherapie. Und auch der Künstler, der jetzt dann am 8. April übrigens, mache ich eine Ausstellung, also ist Vernissage, mache 8. April bis 13. Mai, mache ich mit einem anderen Künstler zusammen eine Ausstellung bei mir in der Galerie. Und der ist auch ein bisschen so, bei mir ist auch ein bisschen so, in dem Sinn Selbsttherapie, oder? Also klar, auf jeden Fall, ja.
Und bei der Musik? Also hast du gesagt, hast du früher zur Musik gefunden oder bist du in der Singschule?
Ja, also eingefahren sind wir halt einmal die Auftritte im Stadttheater. Weißt, und auch die Stücke, die man gespielt hat, Boris Godunov oder Carmina Burana. Das ist wow, weißt, und da habe ich nachher heute noch so im Ohr, weißt, weil wir haben ja dann einmal zugehört und auch wenn wir nicht dran sind. Oder Hänsel und Gretel. Vom Pumpernickel, oder wie heißt, ich habe immer gesagt, Pumpernickel, oder? Das ist auch eine wunderschöne Oper. Wenn ich da den Abendgesang jetzt einmal noch höre, komme ich jetzt einmal noch die Tränchen über, weißt du, wo drin vorkommt. Ja, so, ich glaube, weißt, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht auch wieder zur Klassik gefunden. Oder?
Jetzt klassische Musik stellt man sich jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv vor, stellt ja auch als etwas eher geordnetes, strukturiertes vor, wo vielleicht ja, auf den ersten Blick nicht so könnte zu dir passen. Also,
wie ja. beim Kunstturnen ein bisschen, oder? Mhm. Oder auch eben beim Singen, man muss ja auch Takt haben und alles richtig können machen und kannst nicht einfach chaotisch. Gut, dann musst du im Punk eigentlich raus, das ist scheiße.
Selbst im Punk können bei mal die Tests ein bisschen ausleben. So, oder so.
Ja, genau, das ist ja dann nachher gekommen. Oder? Genau, das ist so die erste Berührung dann mit der anderen Seite. Da habe ich dann angefangen, Bass zu spielen. Aber ich bin jetzt stumm. Also später, als ich dann schon lange drauf war, bin ich mal beim Jean-Jacques Minzi, der geheißen, in die Stunde. Und der war total fasziniert, wie ich schnell gerade den Basslaufer noch mal gezeigt, gerade können und so Sachen, weißt. Aber ich habe eigentlich auch immer viel zu wenig, also ich habe nie geübt in dem Sinn, oder? Aber eben, wir haben zum Beispiel in der Zygusgasse, habe ich mit dem Wagi zusammen, haben wir eben, wie ich schon vorher erwähnt, Jingle Bells zum Beispiel, das ist einfach der, der noch geblieben ist, weil er ist so geil gewesen, verpunkisiert, oder? Mhm. Und ja, ja, da wäre vielleicht da schon, vielleicht wäre da schon meine Rettung gewesen, gell, wenn ich ein bisschen mehr in die Richtung gegangen wäre.
So eine dritte Ausdrucksform von dir sind ja auch noch so Lautgedichte, die du schreibst. Das ist irgendwie eine Form, die du ja, später entdeckt
auch hast. Auch durch Zygusgas und so. Nein, habe ich Dada und so natürlich schon früher kennengelernt. Weißt? Und ehrlich gesagt, logisch, nachher, wo es mir dann so schlecht war und wo ich dann da in der Zeit so lange im Heroinprogramm war, das ist auch ein bisschen lethargisch, weißt du? Ist zwar wie ein Job ein bisschen, du musst immer morgen schön aufstehen, dann haben wir es schon wieder, weißt du, musst eigentlich auch wieder voll Disziplin. Und um den Knall zu holen am Morgen, am Anfang nur am Morgen, Mittag, Abend, oder? Und irgendwann haben nur noch am Morgen müssen, am Abend haben sie mir den Mitte mitgegeben, obwohl, pst, da dürfen sie eigentlich nicht, aber bei mir haben sie es halt gemacht. Ja, und stimmt, das ist schon wieder eigentlich die Disziplin vorhanden. Aber, wenn ich will sagen, genau. Wo sind wir gewesen?
Lautgedicht.
Ja, wegen der Lautgedicht, wegen Dada, genau, mhm. genau. Da habe ich alles schon wieder, weißt du, da habe ich eigentlich alles wieder, da ist alles wieder ein bisschen weg gewesen. Oder? Und erst, als ich dann nachher aus dem Entzug gekommen bin, habe ich mich eigentlich wirklich richtig mit dem vertieft beschäftigt. Und dann war ja auch noch 100 Jahre Dada oder was gewesen, oder 160 Jahre oder keine Ahnung, weißt du. Und dann haben sie da überall, zumal ist Dada in gewesen, weißt du. Und dann habe ich mir nur dank Google kannst du natürlich auch alles schön nachlesen. Und so habe ich mich eigentlich erst nachher wirklich vertieft mit diesen Sachen befasst. Weißt?
Können wir vielleicht so ein bisschen in eine Schlussrunde? Du, also wenn man dir zulässt, hat man das Gefühl, dein ganzes Leben hat viel Reibung gehabt. Du hast dich viel aufgelehnt, du hast dich nicht unterordnen, du hast dich irgendwie gewehrt gegen Autoritäten. Wo holst du diese Rebellion heute noch? Findet die in deiner Kunst statt? Oder bist du vielleicht einfach auch ein bisschen brav geworden? Du hast jetzt kürzlich für Barbara Gysi in einem Wahlvideo mitgemacht, eine SPlerin. Ja, genau. Bist du brav geworden? Oder wo holst du noch diese Rebellion?
Ja, natürlich bin ich auch brav geworden. Gell? Und meine... Vor 3 Jahren oder so hat mal ein wildfremdes Mädchen zu mir gesagt, gell, du bist der Nobelpunk. Und ich, was? Sicher nicht Nobelpunk, weißt du. Aber klar, ich bin natürlich nach dem Entzug, habe ich ja gleich noch meine gespickten Haare einmal gehabt, aber dann einen Anzug manchmal und so. Gell. Und ja, ich gebe es zu, klar bin ich auch brav geworden. Und ich habe ja auch hier in dieser Zeit einen Beistand gehabt und habe ja eben IV früher bekommen. Ich habe immer gemeint, wegen dem HIV. Einmal hat mir eine erzählt, sie sei nicht wegen dem HIV gewesen. Sie haben einfach da die lauten Leute von der Stadt wollen, oder die unangenehmen Leute von der Stadt weg wollen haben. Oder? So, dass es da nicht mehr gibt. Eben, hast du mal einen Schutz vielleicht? Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob sie da wirklich die Wahrheit haben. Weil ich glaube, das hat sicher schon auch mit dem AIDS zu tun gehabt. Weil da haben wir ja noch nicht die Möglichkeit, um zu heilen. Und die werden denkt, der stirbt eh bald, gehen wir mit dem HIV. Oder so, weißt. Dann hatte ich auch lange noch einen Beistand gehabt, und jetzt habe ich aber seit 4 Jahren keinen mehr. Und dann habe ich auch mal so auf die Kisp, so, weißt, so. Und dann, wissen Sie mal, da kommt nie, eigentlich noch nie vorkommen. Und ich war ja, dass einer den Beistand rückgängig macht. Und dann habe ich weißt, meine Gedichte vorgelesen. Und, also jetzt nicht Lautgedicht, sondern während dem Zug habe ich ja noch so andere Gedichte geschrieben über den Alkohol, über Drogen und so. Und die ist geschmolzen in meinen Händen, weißt. Und jetzt mache ich alles selber und jetzt muss ich schon sagen, ja, ich bin eigentlich voll jetzt in Spiess geworden, ich mache meine Steuererklärung. Gut, ich meine, in der Schweiz, also als Einfaller, musst du die IV verstören, finde ich jetzt ein bisschen Witz. Da könntet ihr entweder direkt abziehen oder nicht, dass ihr die Mühe noch mal machen müsst. Dabei, ich habe eh Ergänzungsleistungen, also eigentlich bin ich eh, wie sagen wir, unter dem Existenzminimum und ich muss keine Steuern zahlen. Aber der Beistand hat es halt immer gezahlt, weißt? Und ich habe es jetzt auch immer gezahlt, aber ich könnte eigentlich aufs Rathaus gehen und dann ein Formular und dann musst du noch Brief schreiben, glaube ich, und dann käme die Steuererlassung, oder? Aber so, ja stimmt, ich mache jetzt alles selber. Und, aber es ist auch cool, wenn man wirklich so halt null mehr abhängig sein. Auf der einen Seite ist es wieder ein bisschen geordnet worden, aber gleich ist es frei geworden auch wieder. Oder? Und, es hat, und auch umgekehrt ist es ein bisschen so, manchmal denke ich zurück, wow, da war schon eine schöne Zeit gewesen, weißt, wo ich auf der Gas war und konnte machen und tun, was ich will. Null Verpflichtungen gehabt, oder? Ich meine, heute ist das halt schon nicht mehr so. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich eine Klavierschülerin gehabt und gut, sie hat jetzt abgesetzt, aber gleich, ich muss dann da stehen am Morgen, oder? Und bereit sein und gehe ja selber auch noch, immer noch in die Klavierstunde und bin auch arbeiten beim Bruder nach dem während und nach dem Entzug. Ja. Aber manchmal denke ich schon, wow, ich würde schon wieder wär schon schön wieder auf der Gasse sind, einfach frei. Klar ist man abhängig von der Droge, oder? Sag ich jetzt mal. Oder von der Substanzen. Aber irgendwie bin ich schon einfach frei gewesen und habe auch, weißt du, hast auch keine Angst müssen haben, dass irgendwelche Konsequenzen. Gut, klar, ich habe ja. Ich war zweimal im Vollzug. Da gibt es eben auch noch eine schöne Story vom Entzug. Aber wir haben, glaube ich, Zeit gar nicht mehr.
Doch, ich kann es noch erzählen, aber mir würde einfach noch kurz wundern, als Schluss, wie schaust du heute auf die Stadt und irgendwie vielleicht auch auf die politisch-kulturelle Szene? Irgendwie, wie beobachtest du da oder wo bewegst du dich auch? Ist irgendwie passiert da etwas? Gibt es noch so etwas wie ein bisschen Aufbruch oder ist die Stadt ein bisschen eingeschlafen? So hast du dich kürzlich zum Wiesli geäussert, habe ich gesehen auf Facebook. Dort wird ja wohl die Rebellion nicht stattfinden, leider.
Ja, nein, aber klar, ich meine, das ist ja auch das Argument von der Linken, die sind ja jetzt alle gegen, oder nicht alle, aber viele gegen das Wiesli. Und ich bin prinzipiell schon für das Wiesli, weil ich einfach jeder grüne Ding sollte einfach erhalten bleiben. Und sie sagen, ja, das Zeug, manchmal, was sie darüber geschrieben haben, stimmt, ist alles ein bisschen verkehrt. Und, aber auch Pro-Seite hättest du geschrieben, wegen Junkies irgendwie. Im Stadtpark hättest du Junkies. Das stimmt, Scheiß. Im Stadtpark hättest du schon seit Jahren keine Junkies mehr. Wenn, dann im Kantipark. Aber auch die machen nichts, die hocken dort. Und die meisten sind wahrscheinlich eh im Heroin-Programm. Und also es ist nicht mehr so, weißt, dass man sich quasi bedrängt fühlt von den Abhängigen quasi, oder?
Und du hast ja viel Aufbruch mitbekommen in dieser Stadt, viele Sachen, die neu entstanden sind. Ist es jetzt ein bisschen ruhig? Oder?
Ja, also, ich war ja natürlich nicht eigentlich so aktiv wirklich gewesen, jetzt politisch in dem Sinn. Aber ich glaube, die Jungen kommen schon gut nach. Also, da gibt es gute Ansätze, zum Beispiel das Rümpeltum ist ein super Ansatz. Oder? Die machen das immer noch gut. Sie sind auch so gesehen ein bisschen brav, oder wie soll man dem sagen, sie müssen glaube auch jetzt auch zahlen der Stadt etwas oder so. Und es ist nicht mehr einfach ein Haus, das man sich genommen hat, wie früher oder am Anfang. Aber dort gehen immer noch. Also, ich finde es cool, mal wieder, wow, bei mir früher, weißt du. Es geht schon auch noch voran. Und es hat sicher noch Junge, die genau so denken und ein bisschen Rebellion wollen und eine andere Welt gegen Gentrifizierung vor allem, so Sachen halt, oder?
Ja, komm, wenn du noch ein, zwei Geschichten hast, dann bring dich die noch und dann mache ich am Schluss noch einen kurzen Werbeblock.
Also wenn wir gerade hier schon in der Grabenhalle sind, dann erzähle ich noch ein paar Bühnenstories. Ich bin ja immer einfach eben verdammt frech. Ich habe ja vorher schon den Wohlgott mitbekommen. Verdammt frecher Zirk gewesen. Und da gibt es zum Beispiel eine Bühnenstory, wo ich auf Dornbier, bin viel auf Dornbier auch, ein Punkkonzert in Spielboden oder auf Hohenems, ist konkret. Und einmal hat Henry Rollins gespielt im Spielboden. Und dann habe ich voll mit dem Anfang gestritten irgendwie. Der hat vor dem Konzert so, hey, sind alle gut drauf, liebt ihr eure Mutter, liebt ihr euren Vater? Also so, nein, zuerst der Vater und alle, ja. Nein, die Mutter zuerst, alle ja und ja, ja. Nachher der Vater und alle ja und ich, nein, sicher nicht und so. Und weißt, ich bin so ganz nach bei der Bühne gesehen, dann hat er mit mir angefangen über das streiten, weißt. Und er hat gesagt, geh doch, du warst schon auf Englisch. Oder, ganz schöne Story hier von der Grabenhalle. Schau mal, da siehst du, da steht Kuhschweizer. Weil einmal hat Element of Crime da gespielt.
Also Kuhschweizer, muss ich kurz sagen, ist auf deiner Lederjacke draufgeschrieben, genau. Mit Weiss. Genau.
genau da habe ich sehr wenig. Einmal hat Element of Crime da in der Grabenhalle gespielt, mit dem Regener, oder wie er heisst. Er ist ja mittlerweile mehr Autor, haben mir die alten Linken erzählt, als Musiker. Und dort muss er irgendwie haben ihm einen Joke geklaut. Wahrscheinlich hat es mir nicht gefallen, ich habe wahrscheinlich einen Lärm gefunden oder so. Weißt? Und dann hat er irgendwie gesagt, komm, geh doch melken, du Kuhschweizer. Oder irgendwie so etwas mit Kuhschweizer. Oder? Und da hat der Linke natürlich überhaupt nicht gepasst. Die haben nie mehr Element of Crime eingeladen in der Grabenhalle. Das ist politisch überhaupt nicht gegangen, dass da weißt, so einer von oben herab, oder? Und so, Berliner, weißt du, arrogant, was sind wir, St. Galler schon, so quasi, oder? Das war auch noch eine schöne Story gewesen. Gibt immer, ja, hat viel coole Story, auch von der Reithalle, ja.
Kannst du noch kurz lesen, ob es noch eine gibt? In dieser Zeit mache ich noch einen ganz kurzen Werbeblock. Das nächste Stadtgespräch ist am 30. März hier in der Grabenhalle. Eingeladen sind der Paul Rechsteiner, Anwalt und ehemaliger SP-Ständerat, dann Regine Rust. Sie ist in der Geschäftsleitung von der Stiftung Suchthilfe und wird uns hoffentlich erklären, wieso das St. Gallen im Drogenkonsum immer so weit an der Spitze oben ist. Und dann noch der Öko-Aktivist aus dem Rümpeltum. Passt auch sehr, sehr gut dazu. Die vierte Person ist noch offen, werden wir aber bald bekannt geben. Hast du noch eine gefunden?
Der Öko, er heisst einfach Öko.
Ja, das ist so sein
Spitzname. Ich weiß nicht, ob er Öko-Aktivist ist. Ich glaube, das wird er nicht gerne hören. Aber vielleicht auch schon. Vielleicht heisst er ja darum Öko. Uwe heisst es eigentlich. Jetzt haben sie verraten. Nein, ich weiß gar nicht, welche ich soll nehmen. Aber die mit dem Banker. Letztens ist auch einer gekommen und hat gesagt, Bobby, ich bin mal am Bahnhof führen. Ich bin viel am Bahnhof St. Gallen gehockt. Dort hat so eine Rundelle gehabt. Und dann hätte ich gerne mit seinem Kollegen dort gewesen, und hätte ich mein Messer beim Kollegen an der Hose abputzt. Und dann hätte ich einen Schock gehabt wegen dem. Und
wieso hast du ein Messer dabei gehabt? Oder
weißt ja, keine Ahnung, wieso ein Messer dabei gehabt. Ja. Gell? Aber ich also, glaube nicht, zum jemanden abstechen oder so. Wahrscheinlich zum das Pulver verkleinern oder so. Weißt? Ja, oder in der Zügelsgasse. Wir haben ja die Polizei dort mal schon ihre Wannen unten drin gehabt, oder? Da die hellblauen Kastenwagen, wo ich leider auch viel damit gefahren, umgekutschiert worden bin. Und dann einmal ist das Badwanne überlaufen und dann hat es auf die Autos der Polizisten, also auf Bullenauto, getroffen. Dann sind sie auch mit voller Entsetzen gekommen, was da los ist, oder? Ja, oder auch mit der Flucht auf Griechenland. Genau, oder zu Österreich, da haben wir manchmal so Apotheken gemacht, weißt, dass wir zu irgendwelchen Tabletten kommen oder so, und in irgendwelchen Hausgängen geschlafen. Genau.
Ja, aber es ist doch gut, man merkt, dir gehen Geschichten
aber nicht eine, aus. Ja. Sorry, jetzt ist mir noch eine in den Sinn gekommen. Nachher gesehen sie und sagen, die habe ich vergessen. Zum Beispiel in Bern, ich habe ja auch in der Reithalle in Bern gewohnt, da hat es da ist die Reithalle wirklich cool. Vorne aus hat es so Führli gehabt, wo eh noch so die Alkis und Punks waren. Und drin hat es so Hochbetten gehabt, wo die Punks geschlafen haben mit ihren Ratten und so. Und dort bin ich mal auch in Bern rumgelaufen und dann kommen zwei Fahnder. Ich habe es gemerkt, schon zu viel, weißt du, aber ich habe gemerkt, das sind Pfander. Und dann haben sie mich angehalten und gesagt, ja, aber irgendwie sind sie gerade voll aggressiv gewesen, oder? Und irgendwie ist dann gerade in der Schlägerei ausgeartet und sind wir aufeinander los und die sind so voll auf mich los und ich ziehe den Typ so an mich an und sind wir voll ins Schieben vom Schweizerhof zusammengeflogen. Und ja, da haben natürlich dann auch mit den Knast müssen, gell, und so. Aber ich habe sie irgendwie ein bisschen mit der Scheibe, zum Beispiel einmal habe ich eine Scheibe an der EPA am Marktplatz, jetzige Coop, genau, ja. Nämlich mit dem Sänger von Aldi Testa, weil ich habe eben seiner Freundin erzählt, dass er mit der Ex-Freundin von mir fremdgegangen ist. Oder? Und dann hat er mich gesehen und genau von der Scheibe und du Arschloch und du bist mich los und wir dann auch beide zusammen in die Scheibe reingeflogen und die ist kaputt gegangen und wir sind dann davon gesegelt, oder? Also ich habe es ein bisschen mit der Scheibe ein bisschen irgendwie.
Sehr gut, aber eben, wie gesagt, man merkt, dir gehen die Geschichten nicht aus, dir geht auch Kunst nicht aus. Nochmal der Hinweis auf die Ausstellung vom 8. April bis am 13. Mai, wo du hast. Sag nochmal kurz, wo ist genau. Sie? Bei dir in der...
Das ist bei mir im Atelier Galerie Xauxart, genau. Ja. Und es ist vom 8. April bis 13. Mai. Und Vernissage ist am 8. April und da ist der Künstler Discrimination, alias Tiss Schneeberger oder Snow Mountain, man nennt er sich auch manchmal, und ist vor allem weil die ihn im Vordergrund haben, er stellt dort aus und ich auch ein paar Bilder vom 22 einfach. Und an der Vernissage spielt noch der Robert Zumpf etwas auf dem Piano und zur Finissage lässt dann noch der Manuel Günther, ein Soziologe aus Kreuzlingen, wo auch so kleine Punk-Heftli, also kleine, er ist Autor und schreibt so kleine Heftli. Letztes Jahr hat er Lesigkeit denkbar mit der Claudia Wamfass zusammen. Und der macht dann noch eine Lesung an der Finissage.
Gut, perfekt. Dann nochmal ganz kurz der Hinweis, nächstes Gespräch am 30. März. Bobby, danke vielmals. Du bist vorbeikommen, da in die damals leere Grabenhalle.
Ja, sehr in deine Altheimat.
Genau, in deine Altheimat. Sehr spannend gewesen. Und ja, man sieht und hört dich weiterhin. Uns hört man und sieht man weiterhin im Format Stadtgespräch. Und bis bald.
Danke.